Hallo Melanie.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke.
Kannst du dich kurz mal vorstellen, was du so machst, was dein Hintergrund ist?
Ja, gerne. Also ich bin Melanie Reichert. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Philosophischen Seminar an der Uni Kiel und beschäftige mich da mit Fragen der Kulturphilosophie und der Ästhetik. Und mich interessiert eigentlich besonders auch die französische Philosophie, die deutsche Philosophie und die Synergien, die es zwischen beiden gibt. Und eben Fragen nach alternativen Erkenntnisweisen, nach dem Verhältnis von Ästhetik und Epistemologie und aber eben auch nach unterschiedlichen Formen von Kritik und Subversion und Darstellungsweisen der Philosophie selber.
Genau, und wir haben uns kennengelernt. Du bist auch beim IPPK aktiv, ne? Das
genau.
Institut für Psychoanalyse, Philosophie und Kulturwissenschaften.
Ja.
Direktorin bist du dort?
Stellvertretende Direktorin, mhm. Ja.
Genau, und ich habe einen ganz tollen Vortrag von dir gesehen, einen Zoom-Vortrag, da hast du über die Jouissance, den Jouissance-Begriff bei Julia Kristeva und Roland Barthes gesprochen. Da war ich natürlich sofort hooked und habe dich eingeladen, genau. Und wir haben uns heute verabredet, um über das Nichtverstehen zu sprechen oder vielleicht sogar, ob es sowas wie eine Erotik des Nichtverstehens gibt. Und das ist ganz passend, weil ich habe vor die letzte Episode, die ich aufgenommen habe, da ging es um Liebe. Mhm. Und es ging auch natürlich, weil das immer Teil von den Diskussionen oder den philosophischen Betrachtungen zu Liebe ist, auch um den Eros des Verstehens.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und ich finde es jetzt eigentlich sehr schön, dass wir heute hier anschließen, weil es bei uns eigentlich um den Eros des Nichtverstehens gehen
ja.
wird. Also nicht den das Verstehen wollen, sondern die vielleicht die Jouissance, oder da kommen wir noch drauf zu sprechen, die Lust am Nichtverstehen geht.
Mhm.
Genau. Und du hast dich damit sehr ausführlich beschäftigt. Du hast ein Buch geschrieben, das ist beim Transkript Verlag rausgekommen, das ich gelesen habe, Kultur in Stücken. Das kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Ich werde es dann in die Shownotes packen.
Danke.
Das fand ich ganz, super. Ganz toll. Kannst du sagen, was dein Ansatzpunkt war? Also was dich da gehuckt hat?
Ja, also ich bin tatsächlich vom Nichtverstehen ausgegangen. Und da bin losgestapft mit der Frage im Gepäck, wie kommt es eigentlich, dass Theateransätze, die auf Emanzipation des Zuschauers setzen und auf Befreiung, wie kommt es eigentlich, dass ausgerechnet die auf Techniken des Nichtverstehens, des Unverständlichmachens setzen? Das war so die Grundfrage, weil man ja eigentlich davon ausgeht, ne, Wissen ist Macht, das Subjekt, das sich selbst versteht, das sich über sich selbst klar wird, das ist das mächtige Subjekt, das ist das revolutionäre Subjekt. Und wie kann eigentlich im Nichtverstehen irgendeine Form von, irgendein interventives Potenzial stecken, das dem Anspruch gerecht wird, dass man das Theater irgendwie dazu beiträgt, dass es in der Gesellschaft humaner zugeht. Wie kann das eigentlich sein? Und ja, damit, mit dieser Frage bin ich losgegangen, habe mir da eben Theater Avantgarde angeguckt und für mich waren da diese beiden Figuren, Bertolt Brecht und Antonin Artaud, so zwei Schlüsselfiguren und habe mir deren Schriften angesehen und habe die verzahnt mit der Philosophie Roland Barthes. Und ja, das war so der Ausgangspunkt und dann wurde aus dieser irgendwie ja doch relativ einfachen Frage so ganz viel mehr. Da steckt irgendwie so ganz viel drin. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das Nichtverstehen, also dass es natürlich um alternative Erkenntnisweisen auch geht und dass ich eben auch sagen würde, dass das Ästhetische das schon auch für sich beanspruchen kann, dass es so alternative Erkenntnisweisen auch bereithält. Aber der Punkt, wo es dann für mich so wirklich interessant wurde, war eigentlich der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, nee, es geht diesen drei Autoren schon auch darum, ein bestimmtes Verhältnis zum Nichtverstehen zu thematisieren. Sei es jetzt im Theater oder in der Philosophie. Und dass das eben ein lustvolles Verhältnis ist. Und dann war natürlich für mich die Frage, also wie kann das aussehen, was sind davon die Konsequenzen Und vor allen Dingen auch, auf welche Probleme reagiert das eigentlich? Dass man sagt, es ist lustvolles Nicht-Verstehen. Und was sind auch die Risiken davon?
Und jetzt schreibst du in deinem Buch ja, dass man mit Nicht-Verstehen nicht einfach die Negation von Verstehen ist, ne? In deiner Auffassung.
Genau, genau. Ja, also erstens gehe ich davon aus, dass Verstehen selber eigentlich nur ein Behelf ist. Das ist, glaube ich, so die, also eine ganz entscheidende Prämisse gewesen. Dass Verstehen ein Prozess ist, dass Verstehen auch nicht bedeutet, dass man etwas in einen festen Fundus irgendwie überführen kann, sondern dass Verstehen eigentlich in Situationen passiert, mit denen man konfrontiert ist, und dass das Verstehen irgendwie ein Arbeiten mit und an einer Situation ist, die es irgendwie zu bewältigen gilt. Also das, von der Alltagssituation bis zur Grenzsituation kann das eben alles Mögliche sein. Und ja, das heißt also, das Verstehen selbst ist sozusagen keine Heldentat oder so. Also da manifestiert sich jetzt nicht irgendwie das rationale Subjekt, sondern es ist ein Stricken. Es ist ein Stricken an Bedeutung in einer Welt, die wir irgendwie vorfinden und wo wir natürlich so einen gewissen Fundus auch haben, aus so Traditionen und Überlieferungen von Bedeutung. Aber letztlich müssen wir von Situation zu Situation immer jeweils wieder mehr verstehen, als wir vorher verstanden haben.
Also ganz kurz, um das zu klären, also du gehst nicht davon aus, dass die Welt in einer gewissen Weise beschaffen ist, dass mir Fakten zugänglich sind, die ich einfach aus der Welt herausziehen und verstehen kann und dann habe ich sie geklärt,
ja.
Sondern dass Verstehen immer unabgeschlossen ist, immer ein Behelf ist, wenn ich das richtig verstanden habe, und dass es vor allem auch immer produktiv ist, also dass es was Gemachtes ist.
Genau, es ist was Gemachtes. Das ist allerdings, also ich gehe davon aus, dass diese drei Autoren, mit denen ich mich da beschäftigt hatte, Barth, Brecht und Artaud, dass die tatsächlich so ganz und gar in der Moderne angekommen sind, in dem Sinne, dass sie eben die Verabschiedung der Wahrheit oder die Verabschiedung des Wahrheitsbegriffs radikal vollziehen wollen in ihrer Produktivität. Das heißt also, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, dass es in der Welt eine Wahrheit gibt, die ich quasi ablesen kann und die mir unabhängig von meiner eigenen Wahrnehmung und von der Kultur, in der ich lebe und von der Zeit, in der ich mich befinde, dass die mir irgendwie so entgegentritt und ich die nur aufsammeln muss und dann bin ich beruhigt. Das ist natürlich der alte Traum. Sondern wo ich würde eben sagen, wo es keine Wahrheit mehr geben kann, da schaffen wir Bedeutung. Und das ist natürlich immer risikoreich, dieses Bedeutung schaffen. Und genau das tun wir, indem wir verstehen. Das ist ein Spiel mit Bedeutungen, die wir schon jeweils vorfinden. Also wir haben natürlich ein kulturelles Netz, in das wir irgendwie eingelassen sind. Aber natürlich sind die einzelnen Situationen und die Phänomene, die uns begegnen, so mannigfaltig, dass wir immer wieder neu etwas leisten müssen, wenn wir verstehen. Also es gibt kein Kochrezept, mit dem wir uns durch die Welt bewegen können. Und ich glaube, dass das einzusehen, dass es eben nicht dieses Rezept gibt, und dass wir auch nicht wissen, ob die Verständnisse, die wir jeweils situativ erschaffen, auch mit anderen Menschen, wir sind ja da nicht so omnipotent oder so, dass das natürlich auch immer ein Risiko ist. Und genau, also das heißt, es ist übrigens auch nicht dasselbe wie so ein radikaler Konstruktivismus oder so. Als das ja, glaube ich, Barth und ja auch dann in seinem Gefolge Foucault und Derrida und einige andere werden daher, glaube ich, sehr oft dahingehend missverstanden, ne? Dass man sagt, okay, also wir konstruieren uns jetzt dann eben die Welt. Es gibt keine Wahrheit, deshalb ist alles Konstrukt. So einfach ist das nun auch nicht, sondern es ist schon so, dass wir Geltung haben, dass es Dinge gibt in unserer menschlichen Welt, in einem jeweiligen kulturellen Rahmen, die Geltung haben. Wir haben ein körperliches Sich-Niederschlagen von Bedeutung, von Geltung. Wir führen unsere Körper auf eine bestimmte Weise. Wir verlassen uns auf bestimmte Bedeutungskonstrukte, auch mit emotionalen Folgen. Also wenn ich jetzt sage, ich verspreche dir XY und dann breche ich dieses Versprechen, dann ist man enttäuscht, ne? Also es hat Konsequenz. Also nur weil es ein Behelf ist und weil wir uns Bedeutung und Verstehen erarbeiten, immer schon, heißt das nicht, dass es konsequenzlos ist oder dass wir damit nichts anfangen können. Also wir können ja etwas, wir bewegen uns ja durch die Welt. Also das heißt, es sind Behelfe, aber sie sind durchaus tragfähig.
Das ist einfach nur, du gehst einfach nur davon aus oder mit den Autoren davon aus oder versuchst herauszuarbeiten, dass es eben nicht alles abdeckt und dass es kein gesichertes Wissen ist.
Genau. Ne?
Aber nicht, genau, dass es sozusagen arbiträr ist.
Genau, also man ist nicht frei schwebend oder so. Ja. Also das können wir einfach dadurch erkennen, dass wir eben durch den Alltag kommen. Also es lässt sich beobachten, dass es eben bestimmte Üblichkeiten gibt, bestimmte Floskeln, bestimmte Dinge, die man eben so tut. Also zum Beispiel weiß man, was man in einem Theater zu tun hat. Mhm. Man braucht da keine Anleitung vorher oder so, sondern man weiß das eben schon.
Genau, und diese Rahmung, das ist ja auch, glaube ich, für deine Untersuchung dann wichtig, dass man in dem Theater eben weiß, was man zu tun hat, dass man weiß, man ist jetzt in der Betrachterposition und nicht, ja, in der, man rennt nicht einfach auf die Bühne, genau, und man konsumiert ein Kulturangebot. Das wird ja dafür wichtig, für die Rahmung des Nichtverstehens oder vielleicht auch um dieses produktive und du nennst es, glaube ich, auch subversive Potenzial des Nichtverstehens überhaupt zur Geltung bringen zu können.
Ne? Genau, also ich denke eben, dass in diesen Theaterentwürfen von Brecht und Artaud und aber auch im Philosophieentwurf von Barth, also in dieser Form seiner Philosophie, besonders der späten, dass da unser fundamentales Nichtverstehen im Prinzip vorgeführt wird.
Aufgeführt wird?
Aufgeführt wird, genau. Und dass das aber natürlich einen bestimmten Rahmen voraussetzt, weil Momente, in denen Bedeutung bricht, die sind immer nur ganz flüchtig und ganz kurz. Und also das Theater von Brecht und von Artaud hat, wenn auch, ich würde nicht sagen auf gegensätzliche Weise, aber auf sehr unterschiedliche Weise versucht, uns daran zu erinnern, dass diese Selbstverständlichkeiten, mit denen wir jeden Tag irgendwie umgehen, dass die eben brüchig sind. Dass nicht so sein muss, wie es ist. Und aber dann, und das finde ich ist eigentlich eine sehr interessante Ironie, wenn man sich das dann nämlich in der Kombination dieser drei Denker anguckt, dann zeigt sich da aber eben auch, dass nicht nur das Nichtverstehen aufgeführt wird, sondern auch das Verstehen wird aufgeführt. Mhm. Also auch das zur Bedeutung kommen und das Arbeiten an der Bedeutung und am Verstehen. Und so dass sich da sowohl, glaube ich, eine Wertschätzung des Nichtverstehens zeigen kann in einer Zeit, die über Selbstverständlichkeiten, aber natürlich auch über also harschen Essentialismus, also jetzt natürlich besonders in Gestalt an der nationalsozialistischen Ideologie im Falle von Brecht und Artaud, da versucht wird, eine Wahrheit zu zementieren, die es aber eben eigentlich nicht gibt, daran gemahnt halt dieses Theater. Und zum anderen, wenn man sich das dann aber mit einem gewissen historischen Abstand und durch die Barthsche Brille nochmal anguckt, merkt man eben auch, dass es eben auch eine Wertschätzung des Verstehens in diesem Theater liegt. Also es ist so beides. Ne? Es ist ein Gemahnen an die Prekarität von Verstehen und an ein fundamentales Nichtverstehen und zugleich aber eben auch die Aufforderung, sich zu den immensen Vorteilen, die das Selbstverständliche und das Verstehen ja auch mit sich bringt, sich dazu irgendwie zu verhalten.
Mhm. Ja, genau. Der Titel von deinem Buch Kultur in Stücken, der deutet das ja so ein bisschen an, finde ich, weil da ist ja auch eine Doppeldeutigkeit drin. Also man kann einerseits sagen, die Kultur nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus oder überhaupt in der Neuzeit wird die Kultur nicht mehr als gegeben wahrgenommen, sondern wird als gemacht, entlarvt und vielleicht auch teilweise zerstückelt oder in Stücke gehauen, weil es eben nicht mehr dieses Monument ist. Also irgendwie liegt dann die Kultur in Stücken. Aber es geht diesen Autoren ja, wie du sagst, nicht nur um Zerschmettern von Bedeutung, sondern dass Kultur vielleicht selber ein Stück ist. Ne? Also ein Stück, das man aufführt. Das steckt ja in diesem Titel auch drin. Also dieses und dann wird dieses das Stück oder das Zerstückeln nicht rein destruktiv, sondern hat immer beides drin, destruktives und ein produktives Moment.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ganz wichtig. Also dieser Titel kommt von einem aus Die Lust am Text von Roland Barthes, da spricht er über die Jouissance. Und da gibt es so eine, in diesen schönen Wortkaskaden und Phrasenkaskaden, die er da ja bringt, gibt es diese Phrase, die Kultur in Stücken. Und damit beschreibt er die Erfahrung der Jouissance. Und ich habe das genommen als Titel mit mehreren Deutungsmöglichkeiten, nämlich unter anderem auch der, dass in diesem Theater und in dieser Philosophie, in dem da diese Dialektik von Nichtverstehen und Verstehen aufgeführt wird, eigentlich Kultur, ein bestimmtes Kulturverständnis aufgeführt wird. Und wir da, also das lässt sich dann so kulturphilosophisch, kann man das in so einen Kontext stellen und stellt dann fest, dass das ein bestimmter Begriff von Kultur, den man auch schon, lässt sich auch bei Nietzsche herausarbeiten, eben als ein Interpretieren, ein Zurechtmachen von Welt, Hans Blumenberg spricht da ja auch sehr viel von, dass der da zur Aufführung gebracht wird und in dem eben zum einen Bedeutungsgefüge entweder zerschlagen werden oder man dazu verführt wird, sie, also Stichwort Jouissance, sie sich so im Fading, sich so langsam auflösen. Und andererseits man aber in diesen Auflösungen und in diesem Zerstückeln von Bedeutung, wie das ja dann eben in solchen ästhetischen Formen wie dem Theater passiert, man eben einsieht, dass man es ohnehin mit Stückwerk zu tun hat. Mhm. Also dass man ohnehin die ganze Zeit arbeitet und produktiv ist. Und da natürlich sich dann die Frage stellt, auch nach Verantwortung und Weitsicht und wie, also ja, also wie verhält man sich zu dem, was man da auch eigentlich schafft? Und wer denkt man, wer man ist?
Nicht nur zerhaut man was, sondern wie setzt man es danach wieder zusammen?
Genau, ja. Genau. Ja, ja, und das ist eigentlich kein, man kann nicht produktiv sein. Das ist, glaube ich, total wichtig.
Ja. Und deswegen wird, weil jetzt ja der Begriff Jouissance schon ein paar Mal fiel, wenn die Jouissance so eine Art Schmerzlust ist, also beides, eine schmerzvolle Lust, die nicht was ordnend Formendes hat, sondern vielleicht auch teilweise was Auflösendes oder was sich selbst auf, irgendwie einen zur Selbst auf, es zieht einen zur Selbstauflösung hin, dann ist ja sehr interessant, finde ich, dass du die Jouissance bei Roland Barthes nicht dort verortest, wo was zerstört wird oder aufgelöst wird, sondern eigentlich, Stichwort Produktion, da, wo es wieder produktiv wird. Also es ist nicht nur eine verflüssigende Bewegung, die was Existierendes sozusagen anfrisst und in Stücke zerlegt, sondern die Frage ist ja, was macht man dann danach? Mhm. Und dass es auch eine Jouissance geben kann der Produktion, die dann die dann im Anschluss kommt. Ich glaube, den Punkt finde ich ziemlich interessant.
Mhm. Ja, das ist ein interessanter Punkt, finde ich auch, und auch ein ganz schwieriger Punkt, weil das ist eben so stark ineinander verschlungen. Ne? Mhm. Also es ist ja in Die Lust am Text, wo Barthes spricht von, oder diese Unterscheidung zwischen Lust und Jouissance aufmacht, die ja auch nicht so ganz sauber sich unterscheiden lassen für ihn. Es gibt eben diesen Punkt der Jouissance, wo mich in der Materialität, ich meine, also wir sprechen ja auch gerade, da kann man ja dann auch gucken, ob so Momente, wenn man sich das dann nachher anhört, ne, ob so Momente so der Körnung der Stimme gibt, ne, also wo die Körperlichkeit der Sprecherin dann irgendwie auffällig wird, das wäre ja so ein Jouissance-Moment für Barthes, wo man gar nicht mehr dem Gesprochenen zuhören kann und eben sich diese Bedeutung dann zurücktritt zugunsten des Klangs der Stimme oder auch eben der Art und Weise, wie Klaviertasten angeschlagen werden oder so. Und das ist natürlich erstmal ein Moment der Auflösung. Ich glaube, dass dieser Moment aber immer nur, und da wären wir so bei dem, was du sagst zur Produktion, dass dieser Moment der Auflösung, der besteht immer nur ganz kurz. Also man kann nicht zum Nullpunkt. Roland Barthes hat mal gesagt über diese Schrift Am Nullpunkt der Literatur, da würde, das ist so ein schönes Zitat über seine eigene Schrift, da wird die Abwesenheit der Zeichen geträumt. Und ich finde das eigentlich, also so eine schöne, es geht eben wirklich um eine Spannung, um eine erotische Spannung zwischen, man kann Bedeutung erahnen und Bedeutungslosigkeit erhoffen. und dass diese Texte von Barth, wie eben auch das Theater, vor allen Dingen Arthurs, bei Brecht gibt es aber auch, würde ich sagen, genau dieses Spannungsvolle irgendwie zeigen. Und diesen Punkt der Nichtproduktion, den gibt es irgendwie gar nicht. Also das ist so ein, ich stelle mir das vor, als so einen fließenden Übergang zwischen Auflösung und Produktion, dass es, glaube ich, unmöglich wäre, das so richtig sprachlich zu fassen. Weil es eben, ja, man kann höchstens so Effekte wahrscheinlich beschreiben, wann man eben angesprochen ist im Sinne der Jouissance, also wann sich für einen selber die Bedeutung von einem Bild auflöst, weil man so sich in so einem Detail verliert oder so.
Ja, vielleicht bleiben wir kurz bei die Lust am Text, um diese beiden Begriffe, die, wie du ja sagst, bei ihm auch gar nicht so zu trennen sind, aber nochmal so herauszuarbeiten, weil er das ja auch versucht. Er sagt eben, es gibt Texte, die liest man lustvoll, ja. Also mit einer den Text begleitenden, verstehen wollenden ja. Lust, die Form genießt, aber da ist sowas Ganzes drin. Dann gibt es Texte, die sprechen einen an und die liest man aber über die Jouissance, und das sind eigentlich Texte, in denen man sich so verliert. Mhm. Wo man vielleicht auch wo man nicht auf Verständnis liest, vielleicht auf den Klang der Wörter, aber irgendwie so ganz genau, es ist auch gar nicht so.
Man weiß es nicht genau. Ja, ja. Das sind, glaube ich, auch so Texte, wo man so durchhuscht oder so, wo man es sich irgendwie herausnimmt, so fetischistisch auch mal zu springen und so im Text. Also
wo man sich nicht so leiten lässt von dem Autor oder der Autorin, quasi nicht am linearen Gedanken oder dem aufbauenden Argument, der dann in einem Schluss mündet,
ja, man ist so ganz, mitgeht. Sondern so ganz egoistisch irgendwie, ne, mit diesem Text. Und er sagt ja aber auch, dass es eben auch Texte gibt, wo man das Gefühl hat, dass man den Körper des Autors, dass der Körper des Autors irgendwie aus dem Text irgendwie hervortritt durch einen bestimmten Rhythmus in der Sprache, durch eine bestimmte Wortwahl, die mehr Richtung Konsonanten lehnt oder wie auch immer. Da gibt es so ein paar Beispiele, die er so kurz nur anreißt. Das ist, glaube ich, eher so ein, wo die Lust am Text und das lustvolle Lesen, das ist ja sowas, da verzeiht man der Autorin ja eigentlich alles. Also da geht man ja über alle logischen Widersprüche und so hinweg und hat dann eben so eine Heimeligkeit und so eine Komplizenschaft irgendwie. Und bei der Jouissance ist es, glaube ich, wirklich so ein, fast so ein Auffressen des Textes. Und man gleitet also durch.
Genitiv, ne? Auffassen, sozusagen Auffressen des Textes im Sinne von, ich fresse den Text oder der Text frisst mich. Weil Auffressen des Textes könnte ja beides sein. Aber ich glaube, es ist nämlich, also ich habe nämlich den Eindruck, und die Stelle finde ich interessant, aber auch nicht eindeutig, ist genau dieser Moment, der sich hier an dem Genitiv zeigt. Ich habe mal vor einem Jahr eine Folge aufgenommen, die hieß Textbegehren, und da geht es auch um die Lust am Text von Roland Barthes, und da versuche ich das auch über diesen Genitiv zu lesen, sozusagen, begehre ich den Text oder begehrt der Text mich? Und vor allem natürlich beim Lesen ist das die eine Sache, und bei der Produktion ist es nochmal die andere Sache. Da stelle ich so ein bisschen die Frage, wie kommt es eigentlich, dass Künstlerinnen oft davon sprechen oder AutorInnen, dass der Text sich selber schreibt. Schreibt sich wie von selbst, begehrt der Text geschrieben zu werden. Also ich finde, dass gerade in der künstlerischen Produktion das oft gar nicht so zu trennen ist, dass man manchmal das Gefühl hat, das Werk ist einem voraus und man ist ein bisschen hinterher. Aber ich kenne das aber auch in der Leseerfahrung. Entweder das Gefühl, man ist in Kontrolle des Texts, oder man hat es nicht, man kontrolliert den Text nicht, aber man kann gut mitgehen, man kann den irgendwie verwerten, da ziehe ich jetzt was raus, das weiß ich nicht, hebe ich mir auch für die nächste Podcast-Episode und so weiter. Und dann gibt es aber eben Leseerfahrungen, wo man so im Text versinkt und das vielleicht gar nicht so erstmal so nutzbar machen kann, aber genießt. Also Jouissance wird ja auch oft mit Genießen übersetzt, obwohl das eine schlechte Übersetzung ist, finde ich. Und jetzt treffen da aber, und da finde ich, wird das so, so schön verwoben. Ich weiß ja nicht, also Roland Barthes spricht ja davon, dass es Texte gibt, die eher Jouissance-Texte sind, aber dann kommt natürlich der Leser oder die Leserin noch rein. Mhm, also da vermengen sich ja dann zwei Jouissancen sozusagen, die des Autors und des Lesers.
Ja, ja. Ich würde einmal zurückfragen, weil ich das spannend finde. Gibt es denn, würdest du denn sagen, es gibt auch eine Jouissance in dem Sinne, dass die Künstlerin die Rezipientin begehrt? Oder also dass man, weil du sprachst ja jetzt davon, dass es bei der künstlerischen Arbeit gibt es ein Begehren des Werks oder eben des Textes zum Beispiel, aber gibt es auch so ein Begehren der Rezipientin, so wie es wir Barthes vom Begehren des Autors, also im Sinne von der Leser begehrt den Autor? Gibt es was Ähnliches?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich spüre das immer, also das habe ich oft gestellt, die Frage ist mir schon öfter gestellt worden, ob ich beim Schaffen sozusagen an die Rezipientin denke. Und eigentlich nicht. Aber ich kann auch nicht sagen, ich glaube, das wäre auch ein bisschen falsch dargestellt, wenn ich sagen würde, ich mache das nur für mich und nur in meinem eigenen Raum. Natürlich braucht es irgendwie die Möglichkeit einer Rezipientin. Es braucht auf so eine abstrakte Weise, braucht es den Blick. Oder das kann ja oder das Gehirn, die Leseerfahrung von jemandem. Aber ich stelle mir dabei keine Rezipientin vor. Aber ich würde wahrscheinlich nicht produzieren, wenn es niemanden gäbe, der also wenn es keine mögliche Rezipientin gäbe. Ich glaube, wenn man für die Rezipientin produziert, ist man ja wieder so sehr im Formen, also in der Lust, glaube ich eher, dass man was formt, was schafft, was dann irgendwie auf das Verständnis auf der anderen Seite pocht und das Werk so ein bisschen als Mittler versteht. Und das sind in meiner eigenen Erfahrung als Produzentin, aber auch als Rezipientin, da gibt es ganz großartige Kunstwerke, die das bedienen. Das sind aber die, die mich weniger angehen, als die, wo dann die Jouissance ins Spiel kommt und man eigentlich das Gefühl hat, das Werk ist mir voraus. In diesem Gefühl ist die Rezipientin eigentlich nicht anwesend. Mhm. Nur so als abstrakte Figur.
Ja, vielleicht, ich glaube, diese Unterscheidung finde ich spannend, da, weil man, wenn man die Texte von Barthes liest, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber man merkt ja einfach an vielen Stellen, der will zitiert werden. Also das sind dann so schmissige Zitate und so, ne? Also Kultur ist ein Schicksal, zu dem wir verdammt sind und so. Also da schreibt jemand, der will gelesen werden. Aber das wäre ja dann eigentlich, wie du auch gerade sagst, ne, das wäre ja eigentlich eher so in den Koordinaten der Lust. Also man will eben verstanden werden als Genie, als besonders geistreiche Autorin oder Autor oder eben als Künstlerin oder Künstler, der die eben ja auf eine bestimmte Weise sich auch wieder überführen lässt in vielleicht auch Diskurse von Subversion oder so, also einer bestimmten mythischen Vorstellung von Widersetzlichkeit oder so. Und die Jouissance, ich habe immer das Gefühl, dass das auch keine Lesetechnik ist oder so, sondern dass es so passiert und dass das eben dass man das vielleicht auch eher nur im Nachhinein beschreiben kann, wenn es einem passiert ist und das dann irgendwie einsammeln kann.
Und es findet irgendwie immer in dem Rahmen der Lust statt. Ein Buch ist ja ein abgeschlossenes Werk, also ein Produkt, das man in der Hand hat, das einen Anfang und ein Ende hat. Das ist ja schon ein Rahmen, das ist eine Form, die gegeben wurde und innerhalb dessen dann sowas wie eine Jouissance-Erfahrung stattfinden kann. Aber ist es außerhalb dessen zu haben? Wahrscheinlich schon, aber will man das dann, ist die Frage. Ne? Also gerade wenn man über Kulturproduktionen spricht oder wäre es dann eine entfesselte Jouissance aus diesen Rahmungen, entfesselte Jouissance würde mir, glaube ich, zu sehr gegen die Produktion dann doch wieder gehen, weil die Produktion braucht, glaube ich, schon auch die ordnende, sortierende, formende Kraft dieser Lust, wie Roland Barthes sie beschreibt.
Würde ich absolut zustimmen, dass also jetzt so aus der Warte der Philosophie heraus, ne, man braucht halt die reine Jouissance, das wird keiner verstehen. Also wenn wir jetzt wieder beim Verstehen sind, ne? Das wird nicht, und das ist natürlich auch so eine Krux, auch an diesen ganzen avantgardistischen Versuchen, über die Bartja auch viel schreibt, dass es letztlich braucht es dann wieder die Rückbindung ans Verstehen, also im Sinne der kulturellen Rahmung, dass man was anfangen kann damit, dass es wieder den Rahmen bekommt von Kunst oder auch von Theorie oder von Literatur. Und ohne das ist es wahrscheinlich nur so ein Brabbeln oder eine Geste oder so. Ich hatte jetzt auch eben, dachte ich, vielleicht ist die Metapher des Auffressens, ich weiß gar nicht, ob die so passend ist, vielleicht ist es auch eher so ein Lecken, also ist man so man leckt so am Text, ne? Also dass eben im Bart sagt, man gleitet da irgendwie so durch und von dem Satz, der einen anspricht, zum nächsten. Und ja, und das kann man nicht vermitteln, ohne dass man es irgendwie rammt. Und ich meine, Barthes selber rammt das ja auch. Also ich meine, es ist ja ein gigantischer Theorieimport, die Jouissance mal eben von Lacan zu klauen und da eben auf die Psychoanalyse zu rekurrieren und zu sagen, ja, okay, also dann beschreibe ich das jetzt in der Terminologie dieses Ordnungssystems. Das ist ja schon ein ziemlich starker Rahmen, den er da selber auch auffährt.
Ich überlege gerade, ob bei Kristeva, Julia Kristeva, gibt es ja den Begriff der Verwerfung, ne? Und der Affektion. Und also ausgehend davon, dass es, dass wir mit Dingen, Momenten, Eindrücken, Erlebnissen konfrontiert sind, die wir eigentlich nicht fassen, die wir nicht einsortieren können in unsere bestehenden Ordnungssysteme. Das kann sehr körperliche Formen annehmen. Wenn ich zum Beispiel ausspucke, also irgendwie auf die Straße rotze sozusagen, ja, dann ist es weder, im Moment ist das, was gerade noch Teil meines Körpers war, also zu mir gehörte, ist jetzt außerhalb meiner selbst, ist irgendwie aber nicht, es ist noch kein Objekt geworden, es gehört aber auch nicht mehr richtig zu mir, es ist jetzt sozusagen in so einer Zwischenposition. Und die Verwerfung ist eigentlich eine beständige Grenzziehung, zu sagen, das bin nicht ich, ohne zu sagen, was es ist. Mhm. Also ich sage, das ist, egal was das da draußen ist, das bin nicht ich, aber ich kann auch nicht sagen, was es ist, aber dadurch findet so eine Selbstbestimmung eigentlich immer nur in Abgrenzung statt. Ja, ja. Und bei Lacan gibt es auch den Begriff der Verwerfung. Und da ist es aber sozusagen die Verwerfung des Signifikanten und oder der symbolischen Funktion. Und die mündet aber in Psychose. Mhm. Und das wäre, glaube ich, diese reine Jouissance, die keine Rahmung hat, wo es dann nur noch Gebrabbel ist oder wo man eigentlich keine, wo die Frage ist, geht es über die Erfahrung in dem Moment hinaus und ist sie übermittelbar oder auch genießbar? Ja. Und bei Julia Kristeva gibt es aber die Möglichkeit der Sublimierung über die Verwerfung. Also und sie bezieht sich ja auch sehr stark auf moderne Literatur und sieht es irgendwie dort am Werk, dass man es schaffen kann, dieses Verwerfungsmoment zu nutzen, um produktiv zu werden in Form der Sublimierung.
Ja.
Und das braucht natürlich aber dann auch wieder eine Rahmung. Und ich frage mich jetzt gerade, wie die auch mit für Artaud und Brecht, also wie die Sublimierung sozusagen ins Spiel kommt. Also wann man dann eigentlich dann nicht nur abwehrt oder genießt, sondern etwas produziert. Und Kristeva sagt, es ist immer gleichzeitig Rettung und Ruin.
Ja,
das finde ich so großartig. Schön, Rettung und Ruin gleichzeitig, aber es ist beides, ne? Also man kann.
Ja, jetzt weiß ich auch, was du meinst mit Kristeva, mit der Verwerfung. Also das, ich glaube, dass, also wie ich die beiden lese, also die ästhetischen Schriften, die Theaterkonzepte oder die konzeptionellen Schriften von Brecht und Artaud, wie ich die lese, besteht die Pointe gerade darin, ich glaube, die beiden hätten sich das auch anders gewünscht, aber ich habe den Verdacht, dass die Pointe gerade darin besteht, dass da dieser letzte Schritt der Produktivität, den du ja ansprichst, dass der eigentlich, dass sie für den nicht garantieren können. Dass das als Hoffnung, das ist die Hoffnung, glaube ich, von beiden, dass es eine Produktivität des Subjekts irgendwie geben wird. Und ich glaube, also Brecht eben im revolutionären Sinne, Artaud ja, also auf eine bestimmte Art eben auch, wobei Arto ja noch stärker auch das körperliche Engagement betont im Theater und ja mit Rhythmen und Licht und verschiedenen, also wie so Raumthermik und so, ja irgendwie wirklich so auf die Zuschauerkörper irgendwie zugreifen will. Und dann könnte man natürlich jetzt mit Nietzsche sagen, schon der Körper ist eben auch ein Interpretieren, also die körperliche Wahrnehmung ist schon ein Auswählen, ein Interpretieren, ein Zurechtmachen der Umgebung und insofern sind wir über die Körper ohnehin schon produktiv. Und das ist ein Wissen, das es bei Arto gibt, denke ich, also darauf baut das auf. Aber natürlich ist das ja was anderes, als zu sagen, man arbeitet jetzt künstlerisch oder man trifft eine bestimmte gesellschaftspolitische Entscheidung oder so. Und also mein Eindruck ist schon nach Lektüre der beiden, dass letztlich es verweist auf eine Produktivität, vor allen Dingen auch auf eine körperliche Produktivität, hinter die wir nicht zurücktreten können, aber was da dann am Ende produziert wird und ob das wirklich humaner ist, was dabei rauskommt, das bleibt irgendwie so offen.
Sprechen wir jetzt von der Produktivität auf der Seite der Rezipienten oder der,
ja? Also ich sprach jetzt von der Produktivität auf der Seite der Rezipienten, weil ja mit dieser Auflösung von Bedeutung ist ja schon irgendwie, so deute ich das zumindest, schon irgendwie die Hoffnung verbunden, dass unser Zusammenleben dann anders wird. Und dann muss es ja irgendwie darauf zielen, dass die Rezipienten dann auch irgendwie etwas anderes dann.
Also dass sie anders machen. Aus dem Theater heraus, dass sie herausgehen und nicht nur ein Stück gesehen haben, sondern dass es was mit ihnen gemacht
genau,
hat.
Genau, dass es irgendwie so interventiv ist. Und ich glaube, also in der Theorie kann man das, glaube ich, schon auch beschreiben, eben vor allen Dingen, indem man über den Körper geht, würde ich sagen. Aber ich glaube, gerade wenn man dann auf Barthes guckt und auf die Jouissance, das hat er ja, also in enger Zusammenarbeit ja mit Chris Tever, hat er ja auch diese Rezeption, dieses Jouissance-Begriff dann auch in seine Philosophie reingebracht, dass man dann sagen muss, also es gibt schon dieses Risiko, wir können die Produktion nicht hintergehen, also wir sind immer produktiv, aber es ist eben auch möglich, dass es eine zerstörerische Produktion ist. Also dass es eben ein Chaos ist und dass sich die Kultur zerlegt. Ne? Also entweder, ja, wie, also ich weiß nicht, ob man das, was Lacan Psychose nennt, ob man das dann so auf Barthes irgendwie übertragen kann, aber eben ja auch Chris Hever spricht ja von diesem Risiko, dass das denken wir eben an den Faschismus, ne, der ja so die große historische Referenz ist von allen dreien, dass es eben in so eine Massenpsychose oder sonst was auch abdriften kann. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich im Falle von Brecht und Arthur irgendwie zu viel verlangt, dass das schon alles sozusagen mitgesehen wird. Ich glaube, bei denen geht es erstmal nur darum, überhaupt eine Hoffnung zu artikulieren in einer Situation großer Hoffnungslosigkeit. Also zwischen den Weltkriegen in Ahnung des nahenden Zweiten, irgendwie zu versuchen, etwas aufzubrechen. Und Barthes hat dann ja schon mehr lernen können aus der Geschichte, einfach weil er später lebt. Und verweist, glaube ich, über die Jouissance und über dieses Fading des Subjekts, das er leitet sich ja, glaube ich, auch von Lacan, den Term, auch auf eben so ein Risiko, dass man nicht weiß, wie das dann ausgeht. Also wie diese Produktivität ausgeht. Ob das eine zerstörerische Produktivität ist und ein im Sinne von, ich lasse mich jetzt fallen in diese totale Auflösung und bezogen auf die Kultur würde das ja heißen, ich lasse mich fallen in die radikale Auflösung aller Selbstverständlichkeiten und alles Verstehens. Und damit gehen natürlich auch so Konstrukte wie irgendwie die Menschenwürde und so weiter und alles mögliche andere irgendwie über Bord. Oder findet man halt in so eine Dialektik.
Ja, diese Aufführung sozusagen oder das Theatrale oder die Theaterstücke oder künstlerische Rahmungen, die versuchen einem Erfahrungen mitzugeben, die so vorgeskriptet sind, das geht ja auch oft überhaupt nicht auf. Also so aus meiner eigenen Erfahrung ist es genau. Oft didaktisch und irgendwie doof. Es war Es war vor ein paar Jahren, gab es im Gropiusbau mal so eine Ausstellung, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber da, da ging es darum, dass man irgendwie sensorisch die Räume anders wahrnehmen sollte. Mhm. Und hat dann, es war ein unglaublicher Aufwand, man kam da an, musste irgendwie so einen Anzug anlegen mit verschiedenen Sensoren und hat dann eine Brille aufgesetzt, sodass man nichts sehen konnte. Okay. Also ein Sinn wurde sozusagen blockiert und durfte sich dann durch diese Räume bewegen, hat ein bisschen was gesehen, aber wirklich nicht sehr viel. Und ab und zu hat irgendwas so brrr gemacht, also weil man so einen Sensor auf der Haut hatte und man sollte den Körper so ganz anders wahrnehmen. Und da könnte man ja erstmal sagen, die wollen eigentlich die sinnliche Erfahrung und vielleicht auch die Jouissance ansprechen und haben das war aber so didaktisch, dass das überhaupt nicht aufgegangen ist. Und das Lustige war, ich war mit einer Freundin da und wir waren am Anfang eben an dieser Garderobe und haben uns irgendwie diese Anzüge anlegen lassen. Und danach sagte sie zu mir, das Aufregendste war eigentlich der Typ, der uns diese Anzüge angelegt hat. Und da dachte ich, genau das ist es.
Das ist es.
Also da hat sie eine Jouissance gespürt, weil das halt irgendwie eine besondere Situation war. So ein fremder, gut aussehender Mann hilft ihr dabei, so einen Anzug anzulegen. Und alles, was danach kam und ganz sorgsam dafür gebaut wurde, dass man eine körperliche Erfahrung hat, war vollkommen banal.
Ja. Ja, herrlich. Ja, da würde ich auch sagen, also um jetzt aus deinem Text auch zu zitieren, das ist es, ne? Also das ist genau, also ich, das wäre, würde ich dich gleich auch nochmal fragen, wie du in deiner künstlerischen Arbeit damit umgehst, dass man ja einfach, man kann das ja nur hoffen, dass das passiert, aber dass eben, weil die Jouissance ja so stark zu tun hat mit diesem Arkanum unserer eigenen Biografie, wo wir, also was ja uns selber auch nicht durchsichtig ist. Ne? Also das ist ja nicht nur so, dass wir irgendwie Flaubert lesen, auf den Barth ja auch rekurriert, und dann haben wir da so eine Jouissance-Erfahrung und das ist alles ganz aufregend und das liegt irgendwie im Text, sondern die Jouissance liegt ja zu einem großen Teil auch einfach in uns. Also warum uns jetzt Dinge fetischistisch irgendwie angehen, das ist so persönlich, weshalb das ja auch so eine Riesenprovokation ist für die Philosophie, dass der Philosoph über das spricht, was ihn körperlich irgendwie angeht und was ihn reizt und anmacht. Und da kann man ja auch, wenn man künstlerisch arbeitet, man kann irgendwie darauf hoffen, aber eigentlich müsste man sich ja auch nochmal, wenn ich jetzt über das Beispiel von dir nachdenke mit dieser Ausstellung, das wäre ja eigentlich, also eigentlich müsste man doch sagen, muss man da nicht die künstlerische Arbeit erweitern, indem man nochmal so eine Nachschau macht und die Rezipientin danach irgendwie fragt, wie es war und wo sie sowas hatten, weil eigentlich müsste man ja sagen, geht die Show los, sobald man ins Gebäude kommt, oder?
Aber ich glaube, wenn man das versuchen würde, dann würde man versuchen, es wieder einzufangen. Und dieser Moment, der war eben deswegen eine Jouissance-Erfahrung, weil der unvorhersehbar war. Jetzt kann man natürlich den Rahmen weiterziehen und sagen, okay, jetzt beginnt die Ausstellung an der Garderobe. Und sobald das aber ja wieder eingepflegt wird, wird es ja wieder, ist ja wieder ein Versuch der Zähmung. Und das ist die Jouissance kann man eben nicht zähmen. Ne?
Also, ja, genau. Aber ich dachte, dass man vielleicht müsste man eben nachbessern. Also vielleicht müsste man sich in dem Sinne von der Jouissance leiten lassen, dass man quasi nochmal im Nachgang irgendwie evaluiert. Hat das überhaupt geklappt? Und ist vielleicht dieser Jouissance-Moment deiner Freundin, ist der vielleicht euch auch nur deshalb aufgefallen, weil es diesen Anspruch gab in der künstlerischen Arbeit, das anzusprechen, und es ist aber nicht passiert, sodass man irgendwie, weißt du, wie ich meine, dass man den Radius im Nachhinein vielleicht nochmal hätte vergrößern müssen oder so.
Das stimmt natürlich schon. Man ist ja aufgefordert, die Sinne zu weiten. Darum ging es ja in dieser Ausstellung. Und dann gab es natürlich auch so ein paar technische Voraussetzungen und eben diesen Anzug. Und da kommen dann verschiedene Sachen zusammen. Aber es kann schon sein, dass man wissend, dass man jetzt in diesen Raum betritt, wo man irgendwie seine Sinne öffnen soll, dass irgendwie vorher schon sinnlich geöffnet an diese Garderobe geht. Ja, natürlich.
Ja.
Lässt sich, glaube ich, nicht so leicht. Und das ist ja wieder, was Barth vielleicht auch meint, dass man das, man kann nicht das nur das eine oder das andere haben. Das ist so miteinander verwoben. Und deswegen kann man, also man kann es nicht, man kann es quasi nicht besitzen und deswegen kann man es auch nicht skripten, schätze ich mal.
Ja, das ist natürlich insofern dann, setzt das dieses ideologiekritische Projekt und dieses subversive Projekt, was ja auch Brecht und Artaud haben, ja, und ja auch andere Künstlerinnen und Künstler seitdem ja auch hatten, massiv unter Druck, ne? Weil man eben, also und zwar von mehreren Seiten, weil man eben einmal sagen muss, es braucht irgendwie Vorerfahrung, um das überhaupt gutieren zu können, was da passiert. Und sei es nur, dass man eben bei der, um dich jetzt nochmal zu zitieren oder beziehungsweise Lacan und Barthes nochmal quasi durch deinen Text hindurch aufzunehmen, dass man eben aus dieser künstlerischen Installation herauskommt und sagt, das ist es nicht. Und dann aber im Nachgang merkt er, das wäre es aber gewesen. So. Also dass man da diese Dialektik irgendwie vorfindet. Da, also das wäre sozusagen das eine, dass man eben so, man braucht so ein Vorverständnis, man braucht irgendwie eine Folie, so dass man das diskutieren kann. Deshalb ist das auch nie demokratisch. Also es ist hermetisch. Also auch, also diese ganzen Theaterversuche und letztlich auch diese Schriften von Barthes, die Lust am Text und die helle Kammer und so, die sind hermetisch. Also man muss irgendwie wissen, was man damit anfangen soll. Die sind nicht voraussetzungslos, aber nichts ist voraussetzungslos. Also man braucht immer Vorverständnisse. Das ist sozusagen die eine Schwierigkeit. Und die andere Schwierigkeit ist, selbst wenn ich das alles weiß, wenn ich weiß, okay, ich gehe jetzt hier irgendwie in so ein Avantgarde-Theater und so, dann kann es ja immer noch sein, dass mich die Dinge einfach nicht ansprechen. Weil es nichts in mir gibt, in der Tiefe meiner Existenz, was irgendwie, keine Ahnung, an den Knöpfen am Kleid der Schauspielerin hängen bleiben möchte und dann vergisst, dass ich im Hamlet sitze oder so. Ne? Und das ist eben so eine Schwierigkeit, wie du sagst, es lässt sich halt nicht zähmen, man kann es so hoffen.
Ja.
Läuft ihm immer so hinterher, ne? So ein bisschen mit so einem zum Korb. Und
genau, und du hast eben gefragt, wie das in der Produktion ist, weil man ja auch da nur hoffen kann, dass sich diese Momente einstellen, die ja wichtig für die Produktion sind. Und ich glaube, das ist die größte Angst aller Künstler und Künstlerinnen, ist, dass das eben aufhört. Und ich habe ja auch beim IPPK einen Vortrag gehalten über das KünstlerInnenbegehren und da auch noch eine, das ist die vorletzte Podcast-Folge, habe ich diesen Vortrag nochmal eingesprochen. Und darauf hast du dich gerade auch bezogen, wo ich das herausarbeite mit dem, das ist es und das ist es nicht. Bei diesem Vortrag habe ich am Anfang gesagt, ich sag mal noch nicht oder ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, was denn das Begehren des KünstlerInnen, das Objekt des KünstlerInnenbegehrens ist und ob es überhaupt ein Objekt hat. Und ich glaube aber so in meiner eigenen Erfahrung und auch in der Beobachtung und im Austausch mit anderen Künstlern und Künstlerinnen, ist, glaube ich, das habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass es das Objekt des Künstlerinnenbegehrens das Begehren ist.
Ah ja. Mhm.
Also aus dieser Angst heraus, dass es nicht, dass es aufhören könnte. Was, glaube ich, wirklich das immer das dunkle Szenario am Rande der Produktion ist, sozusagen. Was, wenn alles aufhört, zu mir zu sprechen, was und ich auf sozusagen das Verlangen in mir erlischt, antworten zu wollen. Und das kann man, das genau wie du das gerade für Brecht und Artaud beschrieben hast, das kann man einfach nicht garantieren, das kann man auch nur hoffen.
Ja, ja. Ich frage mich halt aber dennoch, ob es irgendwie... Klar, es kann aufhören. Ich kenne das auch aus der Beschäftigung mit der Philosophie. Dass man denkt, was ist, wenn ich einfach irgendwann keine Fragen mehr habe? Was ist, wenn mir keine Frage mehr einfällt? Was mache ich dann? So, entweder also ist man dann, und dann entweder ist man dann tot oder glücklich, glaube ich. Und trotzdem frage ich mich, ob es nicht gewisse, da sind wir natürlich total auf der Ebene der Form wieder und eben nicht in diesem Entfesselten und in diesem Geschehen lassen, aber ob es nicht, weil es eben Formen sind, weil die Kunst eine Form ist und die Philosophie eine Form ist, ob es nicht gewisse Techniken gibt, des sich Offenhaltens oder so. Also hast du sowas? Gibt es, würdest du sagen, sowas gibt es?
Also es gibt Routinen, ne? Also oder Verfahrensweisen, wo ich, oder ja, es gibt Tricks sozusagen, Routinen, die funktionieren, von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Was dann der Rahmen wäre, der Rahmen der Lust wahrscheinlich, innerhalb dessen dann die Jouissance aufscheinen kann und es nicht immer tut, aber wo man so ein bisschen über die Form nachhelfen kann.
Ja.
Die Frage ist auch, ob sonst überhaupt produktiv werden könnte, ne, wenn es das nicht gäbe. Also wenn man jetzt die reine Jouissance-Erfahrung hätte, ob man das dann überhaupt wieder ohne solche Routinen, ohne Formate, so ein Podcast ist ja auch ein Format oder ein Bild ist ein Format, Was wäre dann mit der Farbvision und der Farberfahrung, wenn man nicht wüsste, dass man das auf der Leinwand dann irgendwie umsetzt? Oder umsetzen ist auch so ein blödes Wort, aber dass es da halt seine Form findet. Mhm. Das braucht es auf jeden Fall.
Ja.
Und in dieser Repetition der Form oder der Routine braucht es dann, also es braucht eine gewisse Wiederholung. Da spreche ich auch in meinem Vortrag drüber und ich habe es in deinem Buch auch gefunden, dass es natürlich verschiedene Arten der Wiederholung gibt. Ja. Ne? Also es braucht eine Wiederholung, die vielleicht die Form oder die Routine ist, innerhalb derer aber auch was Neues passieren kann.
Ja. Ja, genau. Ja, das ist, Barth sagt das immer so schön, so fast so kindlich. Gut ist die Wiederholung, die vom Körper kommt. Also das fand ich irgendwie ganz schön, weil das so, bei aller Auflösung setzt er diesen Satz so, gut ist die Wiederholung, die vom Körper kommt.
Auch gut, ja.
Ja. Und meint damit eben die abweichende Wiederholung, also die ja, wie du eben auch sagst, es ist eine Routine. Und deshalb ist, glaube ich, auch der Körper so wichtig und die Materialität, weil das eben, oder weil, ja, eben weil der Körper, eben das, also das Lebendige, einfach das ist, was niemals sich selbst so gleich ist, ne? Was immer, also in jedem Moment ist es irgendwie immer wieder anders, ne? Also der Schauspieler kann 10-mal die gleiche Bewegung machen, aber es ist eben nicht dieselbe Bewegung. Und so kommt dann, das ist wie so ein Schrauben, ne? So ein Schrauben auf etwas hin, aber eben so unendlich. Also man bewegt sich so, vielleicht ist das auch, lässt sich das auch ganz gut verbinden mit dem, was du sagst, zu dem, das Begehren. Das ist so ein unendliches sich zubewegen auf etwas ist, aber dieses Etwas eigentlich nie so richtig auch im Blick ist.
Ja, das ist so eine beständige Annäherung oder die bei Barth ist es eine kreisende Bewegung, ja. Oder überhaupt, ja. Das für mich ist es immer so eine tänzerische Bewegung, wenn ich so, also eine, ja, Bewegung der spielerischen Annäherung, aber eigentlich weiß man, es geht auf kein Ziel zu, sondern es ist immer nur so ein Kreisen ist schon auch das, was ich damit in Verbindung bringe. Kennst du dieses frühe Buch von Sloterdijk, Denker auf der Bühne?
Nee.
Das ist ein Buch über Nietzsche. Das ist ein ganz frühes Buch von ihm. Und da gibt es eine Ähnlichkeit in der zu deinem Buch, in dem Versuch, dass er die Aufklärung, also dass er mit Nietzsche die Aufklärung nicht als reine Erhellung sehen will, also sozusagen als der Philosoph oder der Künstler ist der Lichtbringer, der sozusagen es allen zugänglich macht, sondern Denken und auch das Schreiben von Texten und das Lesen von Texten. Texte sind für Sloterdijk dann mit Nietzsche eigentlich Bühnen. Ja. Und dass es ein erhellendes Moment gibt, aber es ist nicht das gleißende Licht, sondern es ist eher so, dass der Denker eine Fackel in der Hand hat und es gibt so einen Moment der Selbsterhellung.
Ah, schön, ja.
Mit Nietzsche natürlich spricht er auch von der Form und dem Formverlust, also vom Dionysischen und vom Apollinischen, und erhebt auch hervor, dass natürlich jedes Dionysische ist irgendwie, wenn es nicht das reine Gebrabbel werden soll, die apollinische Form zum Beispiel des Theater eben braucht. Und sagt dann, dass Nietzsche so zwischen den zwei Gesichtern, Dionysos und Apoll, noch ein drittes Gesicht hat und dann nennt er ihn den Tänzerdenker. Okay. Und das ist was mir sehr, diese tänzerische Bewegung, ich glaube, die, weil die ja so eine körperliche, kreisende, aber eben nicht nur hetzende, kreisende, sondern in einer bestimmten Form kreisende Bewegung ist, die ist mir, weiß ich nicht, die ist mir sehr eingängig, glaube ich.
Ja, ja. Ja, da drin liegt ja auf jeden Fall, dass es eine Form hat, aber dass es eben eine Form ist, die vom Lebendigen hervorgebracht wird und die sich, ja, weil es eben ein Lebendiges ist, die eben nie fest ist. Also es ist so paradox, weil natürlich eben, also Nietzsche für alle drei Autoren wichtig ist, natürlich aber eben für Barth und für Artaud besonders, dass es so eine Paradoxie, die kann man, glaube ich, nur benennen. Also die lässt sich natürlich nicht auflösen, dass da quasi Dynamik verstetigt wird. Also dass man so eine Dialektik hat zwischen Statik und Dynamik. Also denn offenbar ist das, was in dieser Produktion, da musst du mich dann gegebenenfalls berichtigen, der begehrenden Künstlerin, Schrägstrich, wie ich sagen würde, der begehrenden Philosophin, was da so drin steckt, dieses Tänzerische, da ist etwas erkennbar, aber es ist eben offen und es ist auch durchaus fragil. Also es ist, und es ist spielerisch und es kennt eigentlich keinen Anfang und kein Ende so richtig. Also ich meine, natürlich kennen Choreografien, haben Anfänge und Enden, aber wenn man jetzt sagt, es ist eigentlich ein Herumstreifen auf einer Landkarte, dann ist es ja schon irgendwie eine unendliche Bewegung. So, also, und dann wäre aber die Frage, denkst du, dass es da eine Choreografie gibt, die durch diese Routinen irgendwie zustande kommt? Oder gibt es etwas Choreografisches oder ist es ein reines sich, also woran, inwiefern ist es, was unterscheidet den Tanz von der bloßen Bewegung? Also wie denkst du diese Form?
Ja, die Choreografie ist, glaube ich, eine richtige, das ist ziemlich gut beobachtet, dass es natürlich im Tanz eine Choreografie gibt und dann aber natürlich auch immer Spielraum für Interpretation, ja, wo der eigene Körper dann den Unterschied macht. Und wie du gerade schon gesagt hast, eine Geste kann zehnmal wiederholt werden, aber ist dann natürlich immer trotzdem eine andere Geste. Und das Tänzerische, ich glaube, ich wähle das gerne für mich selber als Bild, weil es schon in der Bewegung ist. Es ist so, da ist schon irgendwie eine sowas Fließendes, schon Bewegtes drin, das natürlich auch zur Musik stattfinden kann, nicht muss, aber ja, wahrscheinlich genau dieses Zusammenspiel von Vorwärtsbewegung, also Richtung, Dynamik, Rhythmus, vielleicht Choreografie und Abweichung, da passiert irgendwas.
Ja.
Die Bewegung und vielleicht auch die Bewusstmachung der Bewegung. Die reine Bewegung ist irgendwie verschwindet so im Alltag, im Alltäglichen, ne, im Selbstverständlichen. Und das Tänzerische ist natürlich eine Akzentuierung, ähnlich vielleicht wie dass wenn ich den Gropiusbau betrete, mir natürlich auch sagt, ich öffne jetzt meine Sinne auf eine andere Weise.
Ja, verstehe. Also dass die Tatsache, dass es Tanz ist oder als Tanz gedacht wird, schon das erlaubt, die Bewegung auf eine Weise in den Blick zu nehmen, die man in der Alltagsbewegung nicht so hätte, ne?
Ja, also nicht so verdrängen muss, um überhaupt im Alltag klarkommen zu können, ne?
Ja, das ist ja das Wichtige. Das finde ich, ist wirklich so ein wichtiger Punkt. Also, dass bei allem Schimpfen auf die Selbstverständlichkeiten und was das so für Zumutungen sind, weil die ja auch das Individuum so zurecht machen, ne? Und irgendwie in so Boxen stecken. Aber man kann irgendwie gar nicht ohne. Also, es ist ja eine totale Zumutung, durch den Alltag zu gehen und alles explizit machen zu müssen. Eigentlich.
Ja, und ich glaube, Wittgenstein hat es doch versucht, der hat doch so ein Haus für seine Schwester entworfen, das mit einem Architekten zusammen, wo er versucht hat, dass jede Tür sozusagen, jede Türklinke ein bisschen anders ist als die davor. Also, dass sich alles sozusagen, was selbstverständlich ist, nicht selbstverständlich ist, weil sich alles voneinander unterscheidet. Aber das ist natürlich nur eine Frage der Zeit. Das kennen wir alle, wenn wir uns in Räumen bewegen, dass es ganz schnell selbstverständlich wird, dass man weiß, diese Tür, da ist die Klinke eben 3 Zentimeter weiter unten angesetzt als bei der anderen Tür. Ja. Also, es ist gar nicht möglich, es ist ein Versuch, diese leichte Störungen zu produzieren. Mhm. Die dann aber natürlich schnell wieder eingebettet werden in die Selbstverständlichkeit.
Ja, das ist es, ne? Also das ist auch der Witz an der Jouissance. Also es gilt, wenn man erstmal angefangen hat, das irgendwie zu klassifizieren, also die eine bestimmte Erfahrung zu klassifizieren, dann ist das auch schon nicht mehr die Jouissance. Also es gilt ja immer nur für einen Moment. Und das ist aber dass es das gibt, das bedeutet eben etwas. Aber genau, um nochmal vielleicht zu diesem Bild vom Tanz zurückzukommen. Ich meine, bei Barth gibt es ja dieses Motiv des Stils, ne? Also, und insofern würde ich nämlich auch sagen, dass ja auch das Schreiben letztlich eben eine Choreografie ist. Insofern sich da nämlich tatsächlich auch eben der lebendige Körper an einer Form abarbeitet, also an der Choreografie der Sprache. Und eben auch des jeweiligen kulturellen Bedeutungs, Gefüges.
Was sagt Barth nochmal über den Stil, dass man den nicht wollen kann? Der passiert einem oder wie war das?
Ja, genau. Also es gibt so drei Dimensionen des Schreibens und eine davon, also die Sprache ist eine davon und das Sprechen und dann gibt es eben, und das ist für ihn eben auch wichtig, den Stil, und das ist im Prinzip so eine, also wo die Sprache als horizontal vorgestellt wird, stellt Barth den Stil vertikal vor, weil der bis in die persönliche Biografie und aber auch die Biologie, also das heißt die körperliche Beschaffenheit der Autorin, herunterreicht. Und eben der Stil, das ist, was entsteht, wenn sich eben dieser Mensch mit diesem Körper und dieser Geschichte an einem sprachlichen und kulturellen Horizont abarbeitet. Also das, was da so zusammenkommt und manchmal knirscht, das ist der Stil für Barth.
Das ist ja eine schöne Aufwertung des Stils, ne?
Weil total. Ja, es ist nicht nur Deko. Ja.
Und es ist auch nicht nur verführerische Rhetorik,
genau.
Sondern es ist, das ist eine eigene Erkenntnisweise des Subjekts, die sich dann nicht eins zu eins wieder herauslesen lässt, aber irgendwie als wichtiges Element mit eingeht. Ich glaube, was mich interessiert oder fasziniert an Barth, ist dann diese Wendung zum Positiven.
Ja.
Weil man könnte ja irgendwie, wenn man davon ausgeht, dass sozusagen die Kultur in Ruinen oder in Stücken am Boden liegt, ne? Und dass das, und wie Barth es ja auch formuliert, dass alles, was man sagt, dass Sprache Ideologie ist. Mhm. Also dass es immer sozusagen die Bedrohung gibt, dass man irgendwie tyrannisiert oder gesteuert wird oder ideologisch beeinflusst wird. Und wenn es ihm darum geht, also und du das zeigst du ja so toll in deinem Buch, was für mich echt ein aufschlussreich war, wie sich der frühe Barth vom späten Barth unterscheidet, dass der frühe Barth versucht, aus der Distanz die Ideologie vorzuführen und zu zeigen, hier passiert sie. Mhm. Und der späte Barth dann aber ganz anders schreibt und für mich so anrührend schreibt. Und was da eigentlich dazwischen passiert, das hast du mir wirklich gut erklärt in deinem Buch. Also es war wirklich aufschlussreich für mich. Und jetzt könnte man ja aber sagen, wenn die Kultur in Stücken am Boden liegt und alles ist Ideologie, dass man darauf reagiert mit Müdigkeit oder Frustration oder dass man nichts mehr sagen will. Also Cioran spricht so von dem müden Philosophen oder auch total gegen den Stil. Ne? Man könnte das ja dann auch alles als Lüge entlarven. Und wie und wann Barth jetzt diese Wendung vornimmt, dass daraus was Positives, dass daraus die Lust entsteht, die Lust als Erotik oder die Lust als Jouissance entsteht. Das ist absolut faszinierend und fast so ein, kommt mir fast vor wie so ein, eine Wendung der Selbstverteidigung oder eine Wendung, die sich für die Hoffnung entscheiden muss, weil was wäre denn die Alternative? Wäre irgendwie Müdigkeit und Frustration, billiger Stil, der nur Dekor ist, dass man eigentlich nicht sagen kann, dass alles Ideologie ist. Also wo ist diese Stelle und was passiert da genau?
Ja, ich also finde diesen Denkweg, wenn man sich den mal anguckt, also auch hochgradig faszinierend. Ich glaube, also was mir die Formulierung, es gibt natürlich, startet er ja mit den Mythen des Alltags oder es gibt mit den Mythen des Alltags das Projekt der ideologiekritischen Enthüllung. Dabei sind schon die frühesten Texte Barths beschäftigen sich eigentlich irgendwie mit der Jouissance, aber es heißt da noch nicht so. Also deshalb würde ich sagen, vielleicht sind die Mythologien nur so ein Ausreißer. Aber jedenfalls die Enthüllung der Ideologiekritik, die Enthüllung der Ideologie. Wenn es natürlich keine Wahrheit mehr gibt, dann gibt es keine Ideologie. Ne? Also dann ist dieser Begriff, es sagt dann nichts. Dann ist alles Ideologie. Und ich glaube, dass Barth das eben einsieht irgendwann. Also spätestens dann, wenn durch die 68er-Bewegung diese eigene Methode der Ideologiekritik irgendwie Mode wird, ne, und Routine wird, also Stichwort, ne, die schlechte Wiederholung. Mhm. Und alle machen auf Kritik. Und alle machen auf, ne, wir sind Ethnologen unserer eigenen Kultur und so und enthüllen irgendwie die bürgerlichen Selbstverständlichkeiten als essentialistische Mythen und so. dann hat man halt ein Problem, weil dann die Kritik, wie Barth sagt, selbstmythisch wird. Also es gibt dann diesen großen Mythos des Versus, nennt er das.
Also man könnte ja erstmal sagen, ist doch toll, dann haben doch alle die Ideologie durchschaut und enthüllt und es ist überall angekommen. Und da zeigt sich eben, dass diese Ideologiekritik oder Kritik im Allgemeinen oder vielleicht auch der Bruch, dass es eigentlich für Barth eine Ausnahmeerscheinung ist und sein sollte.
Also der Witz ist daran, man könnte sagen, ist doch super, dann haben wir jetzt so allgemeine Emanzipation. Das Problem ist aber, wenn man sich das strukturell anguckt, worauf dieser ideologiekritische Anspruch des Enthüllens beruht, dann beruht der tatsächlich auf einer sehr vormodernen Vorstellung von Wahrheit. Nämlich er beruht auf der Annahme, dass man aus der eigenen Kultur heraustreten kann und von einem Nullpunkt, also von einem archimedischen Punkt aus, auf die eigene Kultur gucken kann und dann sagen kann, wie es in Wirklichkeit ist, wie es nämlich eigentlich ist. Und da beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz, ne? Wenn man sagt, ich kritisiere das bürgerliche Selbstverständliche, weil es versucht, eine Wahrheit zu zementieren, die es nicht mehr gibt, dann kann ich natürlich nicht, von welchem Punkt aus sage ich das dann. Das heißt, ich stehe ja dann selber auf der Stelle der Wahrheit und dann geht es wieder von vorne los. Und jetzt kann man entweder sagen, ja, ne, wie du das ja auch referiert hast, alles ist Ideologie und wir legen die Hände in den Schoß. Das wäre dann halt so, ne, Grand Hotel Abgrund mit Lukács gesprochen. Dann lehnen wir uns jetzt halt zurück auf unseren Professuren und gucken pessimistisch in die Gegend. Man kann aber auch sagen, und ich glaube, das ist eben, oder ich würde sagen, das ist die Strategie von Barth, wenn alles, ich möchte jetzt gar nicht sagen, wenn alles Ideologie ist, weil von Ideologie braucht man dann eigentlich nicht mehr zu sprechen, aber wenn alles eine Hervorbringung ist und ein bestimmtes Weltverstehen ist und die unterschiedlichen Verständnisweisen von Welt und die unterschiedlichen Wertesysteme konkurrieren miteinander, weil es keinen universalen Maßstab mehr gibt, dann muss man eben auch einsehen, dass, das hatte ich ja eben schon mal kurz auch angesprochen, dass wir hinter unsere eigene Produktivität nicht zurückgehen können. Und da gibt es eben diese sehr prägnante Stelle in einem seiner Essays, wo er sagt, Kultur ist ein Schicksal, zu dem wir verdammt sind. Und mit Kultur meint er eben genau dieses Hervorbringen von Bedeutung und diese Interpretationen von Welt. Da kommen wir nicht raus. Mhm. Also das heißt, deine Frage nach der Produktivität, Barth würde sagen, wir sind immer schon produktiv und wir müssen uns dem halt stellen, dass wir immer produktiv sind. Das heißt, es geht, glaube ich, dann für Barth gar nicht so sehr darum, wie komme ich in die Produktivität, sondern zu sagen, ich bin in der Produktivität, also übernehme ich doch mal Verantwortung dafür und tue nicht so, als würde ich nicht produzieren, sondern ich tue das immer schon. Und die Frage ist eben, mit was für einem Selbstverständnis man das eigentlich macht. Und ich finde das interessant, also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe halt den Eindruck, dass er, also es braucht ja schon irgendwie ein gefestigtes Subjekt, um sich dieser enormen Verantwortung zu stellen, also schaffen zu müssen, ohne dass man weiß, was dabei rauskommt, ohne einen Gott zu haben, der das irgendwie rechtfertigen kann. Also das ist ja eine wahnsinnig krasse Herausforderung. Und ich lese ihn eben so, als würde er irgendwie eine, ja, sehr freundliche Technik wählen, um die Leserinnen und Leser da irgendwie heranzuführen, indem er nämlich sagt, ich verführe jetzt zur Produktion, also ich verführe zur Einsicht in die Brüchigkeit und gleichzeitig zur Einsicht in die Unhintergehbarkeit der jeweils neuen Formung aus dem Gebrochenen. Also man kann eben sagen, ne, man legt jetzt die Hände in den Schoß oder man verzweifelt oder anything goes. Man kann aber auch sagen, Erotik, also wir verführen zu diesem Spiel mit Bruch und Schöpfung. So, und das, so würde ich diese Taktik irgendwie beschreiben, glaube ich.
Wenn es sozusagen das universale Wissen, wenn das nicht mehr zu haben ist oder wenn die Wahrheit nicht mehr zu haben ist Und dann, dass die Produktion aber auch nicht mehr darauf abzielt, geschlossene Werke zu schaffen, die irgendwie etwas, die so für sich stehen sollen und der Universalität gerecht werden sollen, dann muss man, und da kommt dann der Tanz ins Spiel, glaube ich, oder die Bewegung oder das Kreisen, dann bleibt einem ja, und die Erotik, da bleibt einem ja dann nichts anderes übrig, als das zu dynamisieren oder in kleinen Schritten zu gehen. Ne? Mhm. Weil man muss ja damit umgehen, die große Frage, die dann dahinter steht, ist ja, wenn es Wahrheit nicht gibt und die Antwort auf die großen Fragen nicht gibt, warum stelle ich dann die Fragen überhaupt noch? Oder warum versuche ich mich dann an Antworten? Und kann das nicht, und dann später schreibt Barth ja auch sehr fragmenthaft und wir haben im Vorgespräch kurz über die kleine Form gesprochen, für die er sich ausspricht, also dass man nicht sozusagen das Monumentale, ich habe dann gesagt, das Phalluswerk auf den Tisch legt, sondern in Fragmenten schreibt, so ist ja auch die Lust am Text geschrieben und in die kleine Form eben sich daran versucht. Und aber die kleine Form ist vielleicht auch eine Möglichkeit, sich abzulenken oder darüber hinwegzusehen oder einfach nicht als Frage zuzulassen, dass man die großen Antworten einfach nicht mehr hat. Also man hält sich irgendwie beschäftigt. Also da ist auch so ein Moment der Ruhelosigkeit drin, dass ich auch bei Kristeva sehe, also weil diese Sublimierung, von der sie spricht, die poetische Sublimierung, die immer gleich zugleich Rettung ist, aber Ruin, das heißt, es geht weiter. Das gibt den Abschluss nicht. Also es gibt nicht das, die eine Sublimierung, die dann anstelle meines, die Erstellvertreter meiner selbst dann in der Welt ist und irgendwas Wahres sagt, sondern was ist nach dem Werk, vor dem Werk? Das kennt auch jede Künstlerin. Es muss einfach sofort weitergehen. Ja, ja. Und dort, wo es nicht weitergeht, da lauert dann die Depression oder halt die Müdigkeit oder da, das Dunkle, und das wäre dann der Abgrund. Und gleichzeitig angesichts des Abgrunds macht man weiter und das ist dann die Rettung. Also das, man ist aber dadurch natürlich irgendwie immer so in der Luft und alles ist so frei schwebend. Und es hat aber auch ein es ist irgendwie wie so eine, wie ich finde, wunderschöne Strategie von Barth, die aber natürlich auch so was Prekäres hat, ne? Aber das vielleicht auch gar nicht leugnet.
Ja, ja. Ja, also ich meine, man muss, glaube ich, an der Stelle auch mal sagen, dass der wirklich ein großer Camus-Verehrer auch war, ne? Also das Sisyphotische ist da ja schon auch irgendwie so drin enthalten. Ich muss den Stein immer rollen und so. Ich glaube, ja, am Ende, wenn du jetzt auch sagst oder nochmal darauf verweist, die kleine Form, ja, ich meine, dieses Werk ist natürlich entstanden angesichts eben dieser erschlagenden, also im wahrsten Sinne des Wortes ja irgendwie mörderischen Ansprüche von so Großtaten, also politisch und metaphysisch. Und ich würde eben auch sagen, dass es jetzt vielleicht darum geht, auch, das klingt jetzt so ein bisschen, da muss man aufpassen, dass es nicht so kitschig klingt, ne? Aber es geht, glaube ich, schon auch um eine gewisse Bescheidenheit, also um ein Wissen, dass man eben produzieren muss, also dass man es immer tut. Also man hat immer schon produziert, im Gestus des eigenen Körpers, in der Art, sich zu kleiden, in der Art zu sprechen. Man rekurriert dauernd auf Bedeutungssysteme und schafft irgendwie neue. Aber eben im Wissen darum, dass es unabschließbar ist und dass man auch nicht absehen kann, was daraus einmal erwachsen wird. Und letztlich ist es, also ich nenne das in meinem Buch am Ende ja zerzausten Heroismus. Ne? Also es ist schon auch irgendwie so eine heroische Erzählung, die da in diesen Barth-Texten irgendwie so drin liegt. Aber ich glaube, was doch ganz wichtig ist, und du hast das ja auch gerade angesprochen, dass man die eigene Fragilität, auch des eigenen Denkens, dass man das offenlegt und dass man natürlich auch offenlegt, dass man selber eben auch jemand ist, der versehrt, also der eben auch etwas mit anderen macht und der sich zumutet und der auch in seinen Interpretationen Zumutungen, Umdeutungen, Verschiebungen und so weiter ja auch anderen Texten, Kunstwerken, anderen Menschen irgendwie antut. Und das ist, glaube ich, so eine, also diese Mischung finde ich einfach total faszinierend, aus einerseits zu sagen, wir haben nur uns, und darüber aber nicht in so einen Größenwahn, also weder in Verzweiflung noch in Größenwahn zu verfallen.
Genau, das ist es. Ne?
Ja, genau. Und da habe ich auch das Gefühl, wie du das jetzt beschreibst. Man kann nur tun. Also letztlich ist es ein Tun und ein Wie. So, mehr noch als die Frage eines Was, ist es, glaube ich, eine Frage des Wie, also eine gestalterische Frage.
Ja, da bringst du ein Schlagwort ein, also einen Begriff ein mit der Gestaltung, der mich jetzt gerade nochmal daran zurückdenken lässt, an dieses Beispiel, das ich vorhin brachte mit dieser Ausstellung im Gropiusbau. Und eine wichtige Unterscheidung, die du in deinem Buch machst, zwischen Kunst und Ästhetik.
Ja.
Und dass sozusagen das Kunstwerk oder vielleicht auch die poetische Sublimierung bei Kristeva oder Sloterdijk spricht dann auch mit Nietzsche davon, dass da in diesen Zwischenräumen immer die Kunst aufblüht, dann muss die Kunst aber ganz schön viel tragen. Und die Kunst ist sozusagen auch immer nicht davor gefeit, selber dann wieder ideologisch zu werden oder sich zu verfestigen oder vielleicht zu viel zu wollen. Und deswegen beschreibst du, wendet sich Barth eigentlich der Ästhetik zu, das heißt vielleicht auch dem Alltäglichen der Ästhetik. Da würde ich dich gleich gerne bitten, dazu was zu sagen, aber ganz kurz nochmal auf diese Ausstellung zurück. Vielleicht ist eben dieses Erlebnis, das meine Freundin da hatte, das war ein ästhetisches Erlebnis, aber es war eben kein künstlerisches Erlebnis. Und da, vielleicht wird genau da eigentlich diese Unterscheidung ganz gut sichtbar.
Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen, dass es, es wäre halt die Frage, ob man, das wirst du besser wissen, ob es halt möglich wäre, im Nachhinein das noch in das Kunstwerk einzuhegen, indem man vielleicht...
muss man das so, denn? Also das
ist, nee, muss man, glaube ich, nicht. Aber das
übrigens fällt mir auf, dass es die ganze Zeit so klingt, wenn ich sage, das Erlebnis meiner Freundin, als wäre es eigentlich mein Erlebnis gewesen, wie man so sagt, asking for a friend. Es war wirklich eine Freundin, aber ich beneide sie um das Erlebnis.
Nee, genau, ich glaube, man muss das nicht. Die Frage ist halt dann, ob das... Also wie sich da Kunst und, ich nenne das jetzt mal Wirklichkeit, zueinander verhalten und ob es da vielleicht in der Kunst nicht geklappt hat, aber sie dennoch aufgrund dieser Rahmung und dieser thematischen Gänsefüßchen etwas gestiftet hat. Also es ist nicht sozusagen die Wirklichkeit, die Kunst stiftet, sondern die Kunst für die eine Deutung und eine Sensibilisierung gestiftet hat,
dass sozusagen in den Rissen der Kunst die Wirklichkeit zu...
Ja, sowas.
Oder da, wo es so aufklafft, was eigentlich nicht mehr da... Oder an den Rändern, das war jetzt der Rand, die Garderobe ist ja der Rand dieser Veranstaltung, dass da irgendwie die Wirklichkeit anders blühen kann, also nicht das Kunstwerk blüht, wie es jetzt bei Sloterdijk wäre, in den Zwischenräumen, sondern die Wirklichkeit blüht vielleicht in den Zwischenräumen der Kunstwerke.
Ja, und es wäre natürlich jetzt total spannend, was die Künstlerin oder der Künstler dazu sagen würde eigentlich, weil man natürlich einerseits sagen könnte, naja gut, okay, das ist halt gescheitert, ne? In diesem Raum mit diesen Anzügen gab es halt nicht so eine Jouissance-Erfahrung, aber zugleich hat diese Arbeit es ja schon geschafft, einen Rahmen aufzumachen, der dann sensibilisiert hat für eine Erfahrung, was ja schon mal auch irgendwie was ist, also oder irgendwie ein Erfolg ja auch sein kann.
Ja. Diese Unterscheidung zwischen Ästhetik und Kunst, kannst du dazu noch was sagen? Das finde ich halt, also das wird ja schnell in einen, man würde ja sagen, könnte das ja schnell in einen Topf werfen.
Ja, nee, genau, das ist total wichtig, das zu unterscheiden, würde ich sagen. Also Kunst ist ja einfach, wie die Philosophie ja auch, ein bestimmtes System. Also und bestimmte Dinge können wir überhaupt, also tolerieren wir überhaupt nur, weil wir wissen, dass sie Kunst sind. Und das würde ich, also das glaube ich, ist extrem wichtig. Und auch wenn man sich darüber unterhält, was jetzt wie subversiv ist und revolutionär und so, da muss man einfach sagen, dass die Tatsache, dass wir bestimmte Dinge innerhalb der Kategorie Kunst verhandeln, der ziemlich viel revolutionäres Potenzial schon mal abzieht. und das gilt aber auch für die Philosophie, das gilt für die Politik, mit Kassierer könnte man sagen, für die symbolischen Formen, die uns zur Verfügung stehen, mit denen wir die Welt irgendwie ordnen und die je eigene Arten und Weisen sind, Welt zu gestalten, die auch je eigene Welten hervorbringen, die auch nicht durcheinander ersetzbar sind. Das ist eben auch ganz wichtig. Also es ist eben, also dass alle diese Formen, Religion, Kunst, Philosophie, Wissenschaft, Sprache, Mythos, dass das alles eben ganz eigenständige Formen sind, die nicht ultimativ voneinander zu trennen sind, aber die man doch unterscheiden kann und die aus bestimmten Dingen je Unterschiedliches machen. Also bei Cassirer in der Philosophie der symbolischen Formen gibt es dieses berühmte Beispiel von dem Linienzug auf einer Tafel, wo der Mathematiker sieht irgendwie eine Sinuskurve und der Künstler sieht irgendwie den Anfang einer abstrakten Zeichnung oder so, und das, danach richtet sich die Wirklichkeit irgendwie neu aus und tritt uns jeweils ganz anders entgegen. Und ich glaube, auf eine ähnlich fundamentale Weise das wäre mir eben wichtig, diese Form, diese unterschiedlichen kulturellen Formen, das sind nicht nur Institutionen. Also es ist nicht nur so die Institution des Museums oder die Institution der Universität, sondern es sind eigenständige Wahrnehmungsweisen von Welt, die aber natürlich verhindern, dass das, was uns aus der Welt entgegenkommt, irgendwie so als das Wilde und das Uneingeordnete und so uns begegnen kann. Also ich meine, Artaud, alles, was der sich ausdenkt, alle Obszönitäten, die da verbal auf der Bühne verhandelt werden, also denn so blutig und grenzüberschreitend war sein Theater ja auch nicht, aber das ist eben Theater. Und das ist, und deshalb sind wir da gut, deshalb sind wir da sicher. Also wir sind da in Sicherheit. Die Frage ist dann eben, es ist eben nicht die Psychose, sondern es ist immer schon gezähmt. Und diese Form der Kunst macht etwas mit unserem Verstehen. Also die stiftet ein Verstehen und eine Einordnung von bestimmten Phänomenen. Wohingegen das Ästhetische ja uns auch alltäglich irgendwie umgibt. Und die Kunst hat es natürlich in besonderem Maße mit dem Ästhetischen, mit der Gestaltung im Ästhetischen zu tun. Aber das Ästhetische hat eben, und das würde ich sagen, zeigt sich in diesen Jouissance-Momenten, die Barthes einfängt, aber auch Kristeva, wenn sie über diese Mütterlichkeitsdarstellung ja bei Bellini auch schreibt, das sind Momente, die auch ganz unabhängig von Kunst auftreten können, dass das Ästhetische sich irgendwie so sträubt. Und es kann Kunst geben, die total angepasst ist und total bürgerlich und die gar nichts will, die uns einfach nur erzählen will, wie es jetzt mit Faust und Gretchen war. Und da ist nichts Revolutionäres dran. Es kann aber auch sein, dass man in der biedersten Faustaufführung sitzt und plötzlich irgendwie einen Faltenwurf in einem Kostüm sieht und davon so ganz hingerissen ist. Und unabhängig von dem Anspruch, dem subversiven Anspruch von künstlerischen Arbeiten, kann das Ästhetische subversiv wirken. Und ich glaube, das ist die wichtige Unterscheidung. Also das Ästhetische braucht nicht die Kunst, um subversiv zu sein. Und gleichzeitig kann Kunst versuchen, subversiv zu sein, und das kann, muss ihr trotzdem nicht gelingen. Da würde mich auch mal interessieren, ob du da eigentlich mitgehen würdest oder ob du einen anderen Blick darauf hast. Also um diese, es gibt eben keine Passgenauigkeit zwischen dem künstlerisch-subversiven und dem ästhetisch-subversiven, würde ich sagen. Schon alleine, weil Kunst eben so eine Form ist, die so Vorverständnisse braucht und so.
Da würde ich auf jeden Fall mitgehen, dass Subversivität auch was ist, was man nicht haben kann. Also dass man Störungen produzieren kann, aber dass man nicht weiß, wo die enden, und dass man vielleicht Subversivität auch oder Subversion auch in der Kunst haben kann, aber nicht mit sicherem Ausgang.
Ja.
Und viele politisch motivierte Kunst versucht aber auch den Ausgang zu kontrollieren, weil sie von einer bestimmten Warte aus startet oder von einer bestimmten moralischen Position aus startet und eigentlich schon weiß, wo sie ankommen will. Und da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Die Das schreibst du ja auch in deinem Buch, das kann in beide Richtungen gehen. Ne? Ja, also wenn du, ja. sobald du ein Störelement einsetzt, dann kann das irgendwie, das ist immer ein Akt der Hoffnung, aber es kann auch in sein Gegenteil umschlagen. Das kann, oder nach dem Sturz, wenn die Kultur in Stücken liegt oder in Ruinen liegt, dann kann auch als nächstes eine Diktatur kommen. Ne? Also nach dem, was ich zerschlage, weiß ich nicht, was dann kommt.
Ja. Ja, ja, ich finde das interessant, weil man natürlich aus der, also ich komme ja aus der Theorie, habe natürlich auch so meine Erfahrung im künstlerischen Bereich, weil ich länger am Theater war und so, aber aus der Theorie heraus lässt sich ja immer schön so von oben herab irgendwie so über alles urteilen. Ich kenne es aber schon durchaus aus dem Theater so, dass man eben nicht weiß, wie es ankommt. Und das hast du ja auch eben beschrieben, ne? So aus deiner Arbeit und Auseinandersetzung heraus, dass es einfach, ja, man das hofft, aber dass es natürlich immer auch schiefgehen kann und die Leute davor stehen und sagen, ich bin da gar nicht bewegt von, also ich bin da auch nicht irgendwie erotisch affiziert durch irgendein Detail oder so. Das ist irgendwie vielleicht maximal so ein nices Objekt, was ich mir so hinstelle, um mein Penthouse aufzuwerten oder so. Ja, also man kann eben damit nicht, man kann nicht damit rechnen, aber ja, man kann es vielleicht schon forcieren, oder? Also das wäre eben dann die nächste Frage, ob man...
Aber ist es nicht mit, bei Barth ist es doch so, dass er ja auch nicht, also wenn er sich dann der von der Erotik des Zerstückelten spricht, oder er sagt, glaube ich, in den Brüchen oder sowas, da wird's dann, passiert dann die Erotik.
Wenn die Kleidung so aufklafft, ne?
Genau. Ja. Und das wendet er natürlich auch auf seine eigene Textproduktion an, dass er dann anfängt, anders zu schreiben und eher in Fragmenten zu schreiben. Was er ja jetzt nicht machen will, ist, die Erotik dem Leser oder der Leserin zu sagen, hier hab mal eine erotische Erfahrung, sondern er spricht von seiner erotischen Erfahrung. Und ich glaube, vielleicht in der Hoffnung, dass indem er das vorführt, so würdest du das ja wahrscheinlich beschreiben, dass es eigentlich auch ein performativer Akt ist, was er da macht. Also, dass er seine eigene erotische Erfahrung der Produktion gleichzeitig vollzieht und vorführt und vielleicht in dieser Vorführung dann die Möglichkeit liegt, dass man das bei ihm sieht und erkennt und das einen mit der eigenen Affizierung oder erotischen Erfahrung verknüpfen könnte. Mhm. Aber er sagt ja nicht hier, er schreibt ja keine erotische Literatur oder sowas.
Genau,
ne?
Genau. Ja, es lässt sich auf jeden Fall, also es wär irgendwie noch schöner, ne, wenn sich Erotik verordnen ließe, also das halt irgendwie nicht. Aber ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich finde eben die Lust am Text insbesondere deshalb so toll, nicht nur, weil sie so ein terminologisches Instrumentarium irgendwie gibt mit Lust und Jouissance und so, sondern eben, ich lese es oder würde es genauso auslegen wie du auch, dass es ist eine Textperformance, also ein Texttheater. Und deshalb würde ich sagen, es ist genauso theatral wie die Mythen des Alltags. Also es ist genauso strategisch. Würde ich sagen. Das ist jetzt nicht so, dass er sich da so verliert und so literarisch, sondern er weiß schon, was er tut. Aber, und da wollte ich dich fragen, ob das eigentlich auch dein Eindruck war, dass vor allen Dingen durch diese Wortkaskaden man so fast schon, also er schreibt über seine eigene Erfahrung, aber durch diese, das sind ja so, also wenn er eben schreibt, es ist ja so assoziativ, ne? Also es ist dann die Jouissance, ist der Riss, die Deflation, das Fading, das Subjekt ergreift. Es ist Proust in seinem Zimmer mit Schwertlilienduft und so. Also als wären das fast so Angebote. So
er verführt einen.
Ja, genau. Das würde ich nämlich auch sagen, dass es so alleine dadurch, dass er so, also er sagt ja auch, das Begehren liegt im Adjektiv. Und dadurch, dass er teilweise eben, ja, so er macht dann so Adjektivreihen manchmal so auf, dass ich das Gefühl habe, dadurch, dass er das so streut, ist es so, als würde er quasi die Auswahl vergrößern, in der Hoffnung, dass man vielleicht in dieser Ausstellung der Sprache selber mal, also dass die Leserin irgendwo hängen bleibt. Also ich habe das mit diesem Wort Fading, das ist dann so kursiv auch geschrieben irgendwie bei ihm und so. Das ist für mich so ein Wort, wo ich so, weil ich finde das so ganz schön. Also es ist so was ganz Weiches und so. Also wo wir, du hattest mir ja dieses tolle Gedicht von Lydia Davis auch mal gegeben, jetzt so auch so ein bisschen in Vorbereitung auf unser Gespräch in This Condition, wo ich das so habe, also sie beschreibt ja diese Katze, die so aufsteht von so einem Stuhl und ist so eine, für mich in diesem Wort Fading, was dann durch Diskursive sich also auch so lehnt irgendwie, so eine Weichheit irgendwie habe. Und ich habe das Gefühl, einfach dadurch, dass der uns mehr Wörter zur Verfügung stellt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man bei irgendeinem dieser Wörter mal sagt, oh, das ist aber toll. Also das ist aber, da möchte ich,
das möchte ich aber angucken. Du meinst, das sind wie so ausgelegte Köder?
Vielleicht.
Ich lese es ein bisschen anders, glaube ich. Ich glaube, bei mir ist es eher der Rhythmus. Also, dass ich das habe ich bei Barth, aber das habe ich auch bei Deleuze und Guattari zum Beispiel, wenn Texte in so einem gewissen Rhythmus geschrieben sind, dann erzeugen die in mir eine unglaubliche Bereitschaft zur Affirmation, weil ich in den Schwung mit, lege mich in die Kurve. Mhm. Das geht so schnell sozusagen, dass ich bereit bin, auch über vielleicht Wörter, die für mich da nicht reinpassen würden, drüber zu springen, weil ich so im Rausch bin sozusagen, ich habe eher immer das Bild, mich in so einer hohen Geschwindigkeit mit in die Kurve zu legen. Mhm. Und deswegen bin ich da aber auch in dieser Leseerfahrung auf Seiten des Autors oder der Autorin. Du hast vorhin ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, das ist eigentlich eine Lusterfahrung, wenn man so mitgeht. Ich kenne aber auch so eine Lusterfahrung der Affirmation beim Lesen, die ich eher der Jouissance zuordnen würde, die so ein bisschen rauschhafter ist, wo man aber auch bereit ist, mitzugehen.
Würdest du da sagen eigentlich, dass du dann tanzt? Also dass die Choreografie quasi dieser Text ist und du da dich mitbewegst irgendwie?
Das hat was Bewegtes, aber es ist eher, da tanzt eher jemand anders und ich gehe mit.
Ah ja, okay.
Oder jemand anders fährt Motorrad und ich bin hinten auf dem, weißt du, ich sitze hinten drauf und muss aber mit dem Gewicht mit in die Kurve, damit wir beide nicht umkippen. So fühlt sich das eher an. Mhm. Das sind so meine Assoziationen dazu. Das Tanzen habe ich eher bei meinen eigenen Themen, dass ich merke, dass gewisse Dinge immer wieder auftauchen. Und das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Wiederholung und eine kreisende Bewegung und natürlich kommt immer was Neues dazu. Und das Tanzen ist bei mir aber eher eine Verknüpfung von den Dingen, die mich ansprechen. Also es ist eher so eine Metastruktur.
Ja, ich habe das beim Schreiben so ein bisschen, dass es so irgendwie viel über Rhythmus und so geht, wo man sich da natürlich auch immer wieder zurücknehmen muss, ne, und gucken muss, so ist das eigentlich, also will ich das eigentlich schreiben? Oder schreibe ich das jetzt gerade, wer schreibt da gerade? Ja. Schreibt da der Rhythmus oder bin ich das? Wer hat die Zügel in der Hand? Aber ich finde dieses Motiv, dass etwas mit einem gemacht wird, ich finde das ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, dass das auch eben im Kern dieser Jouissance-Erfahrung irgendwie steckt. Also so sehr, dass natürlich man, also Barth spricht ja davon, dass das Subjekt im Herzen der Jouissance ergriffen wird. Und ich habe das jetzt gerade assoziiert, weil du so von dem Motorrad so gesprochen hast und dass du da so mitgehst und dass es, ich glaube, eine bestimmte Art von so eine Art von affirmativ, also in diesem ganzen wichtigen Thema Produktivität, neue Positivität, kann es so eine aufgeklärte Positivität geben, ne? Also kann es, das hatte ich ja schon mal gesagt, kann es eine Art von Produktivität geben, in der man nicht tyrannisch ist, dass dazu aber eben auch gehört so eine gewisse affirmative Passivität, vielleicht im Sinne von Hingabe. Mhm. Ich glaube, es ist am Ende die Frage, ob man eigentlich mit jemandem reden will. Ob man eigentlich in ein Gespräch eintreten will mit dem Text.
Also man ist ja immer im Gespräch mit dem Text, ne? Also so, also ich würde mich auch selber als affirmative Leserin beschreiben. Also ich versuche immer mit Texten in Dialog zu treten. Und die Form von Kritik oder was gerne als Kritik beschrieben wird, kann natürlich so ein Dialog auch schnell zerstören oder überhaupt erst nicht möglich machen.
Ja.
Und das ist, das beschreibst du auch in deinem Buch, dass in deinen Augen ja Roland Barth durch diese Theatralität vielleicht, die in seinem Spätwerk dann zu sehen ist, wo du sagst, er führt das auch ein bisschen vor. Er zeigt uns auch seine Erotik, dass das aber auch wiederum eine Einladung ist, zum Dialog. Und Erotik ist ja immer ein Dialog. Also wie gibt es Erotik, wenn es, also Erotik ist ja immer auf den oder die andere bezogen und hat was Dialogisches. Das würde ich auch so sehen.
Ja, ich würde auch sagen, dass die, also im Gegensatz zu Mythologen, ne, zu diesem, also der Mythologe im bartschen Sinne, ne, dass er so der ideologiekritische Entlarver ist, der lässt sich natürlich überhaupt nicht ein. Also der ist, Barth sagt das einmal, ist ein Asozialer, also im Sinne von, der ist überhaupt nicht, hat mit Sozialität gar nichts zu tun. Und aber der Philosoph als Erotiker, der ist, glaube ich, insofern sozial, als er seine Angreifbarkeit zeigt. Also dass er eben nicht so tut, als wäre er irgendwie außerhalb einer Gruppe von Menschen, sondern er zeigt sich in dem, was er begehrt und was ihn begehrt. So. Und ich glaube, dass es auch da eine Hoffnung gibt, dass das eben einlädt, einzutreten und entweder selber zu beobachten oder auch, ich meine, also was Dialog und Eros ja gemeinsam haben, ist, dass sie eben, also wenn wir jetzt die platonische Definition des Eros anlegen, das ist ja, der Eros ist ja ein Dämon, also jemand, der zwischen etwas steht, und zwar zwischen Mangel und Überfluss. Also seine Mutter ist Mangel und sein Vater ist der Überfluss. Und genau das ist ja eigentlich der Dialog. Also wir haben etwas, über das wollen wir uns irgendwie verständigen. Es gibt diesen Überschuss des Begehrens, des gegenseitigen sich Begehrens als Gesprächspartner, Gesprächspartnerin. Und zugleich ist es natürlich so, dass wir natürlich uns nicht immer verstehen. Und das ist ja auch, also wenn man sich so ein Gespräch anhört, da gibt es Äs und Hms und halbe Sätze. Und trotzdem stiften wir ja in dieser Gesprächssituation je neues Verstehen und aber auch immer je neues Nichtverstehen. Und sodass ich auch sagen würde, dass also der Dialog schon an sich selber eigentlich eine erotische Situation ist eigentlich, oder?
Also, würde ich absolut mitgehen, ja. Ja. Und ich, du weißt ja, glaube ich, dass ich diese Langzeit-Performances mache, ja, mit einer anderen Künstlerin, ja, Faisance zusammen, wo wir bis zu 7 Stunden sprechen, wo wir eigentlich versuchen, diese erotische Dimension, die so ein Gespräch hat, durch die Länge noch mehr zum Aufscheinen zu bringen oder darzustellen, aber auch gleichzeitig natürlich, also darzustellen in dem Sinne, dass man uns dabei zuhören und zusehen kann, aber das natürlich in dem Moment auch erst produzieren und in dieser ganzen Redundanz, die das hat. Also weil wenn du 7 Stunden sprichst, dann kommst du irgendwann immer wieder an denselben Punkten, ja, an oder verlierst dich mal. Aber es hat, hat auch so was Kreisendes und Lupendes sozusagen. Mhm. Es hat was absolut Nonlineares. Mhm. Und darüber, das ist ein beständiges Vor und Zurück, ein Annähern und wieder auseinanderdriften und dann wieder annähern. Und hat eben diese Redundanz, die die Sprache der Liebe ja auch hat. Mhm. Also, dass man immer wieder das Gleiche sagt, ja, und immer wieder sagt, ich liebe dich, obwohl man schon mehrfach gesagt hat, also es keinen Informationswert mehr hat. Und dadurch hat das was, finde ich, genuin Erotisches. Und in diesen Gesprächen gibt es aber eben auch dieses Moment der Performance oder der Performativität, die, glaube ich, jedes Gespräch hat und wir dort nur versuchen, so ein bisschen zu unterstreichen. Und hier kommen 3 Begriffe so ins Spiel, die ich für ein Gespräch als essentiell betrachte und die ich interessanterweise in deinem Buch wiedergefunden habe, in Beziehung auf Roland Barth, weil du sagst, er ist ein eklektischer Denker. Ich meine, dieser Podcast heißt eklektisch, Eclectic Engineering. Es gibt das Moment, also das Eklektische, dass man was zusammenbringt. Es gibt aber auch einen Moment des Bastelns und des Bauens. Mhm. Und dann gibt es, fasse ich aber jedes Gespräch als Kollaboration auf, was dieses Dialogische eben ist. Und es gibt natürlich irgendwie immer Verführung. Also gehst du auf das ein, was ich dir jetzt sozusagen anbiete? Oder gehen wir als Leserin auf das ein, was Roland Barth uns auslegt, zum Beispiel durch die Adjektive oder sowas? Also er verführt oder will verführen, ist selber affiziert und macht sich dabei natürlich total schutzlos. Und das hat jedes Gespräch, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Und ich würde auch sagen, dass es, dass es was sehr Schönes ist und natürlich aber auch eine Herausforderung zu sagen, ich trete in ein Gespräch ein. Und diese Frage, also gerade auch nach dem Ende der Ideologiekritik, würde ich sagen, ist das, wenn man eben nicht sagen will, man zieht sich jetzt zurück und schweigt, dann bleibt eigentlich nur das Gespräch. Aber es muss eben, und dann stellt sich aber die Frage, was macht das Gespräch zum Gespräch? Oder wann ist es ein echter Dialog? Und das ist es natürlich nur dann, wenn ich weiß, dass ich selber nicht alles weiß, also wenn ich um meine eigenen Erkenntnisgrenzen, wenn ich zumindest erahnen kann, und das manifestiert sich in der Bereitschaft, auf das einzugehen, was die andere sagt, glaube ich, und sich, dass man sich zusammen eben bewegt. Also das, und da ist man natürlich schon, also schon wieder beim Tanz und beim Theater, yes and, ne? Also bei der Form der Improvisation, dass man eben zusammen etwas schafft in dieser Unabgeschlossenheit. Und vielleicht lässt sich das auch anschließen an das, was du sagtest, das Begehren zu begehren. Weil es ja letztlich, jetzt kann man natürlich sagen, wir müssen uns miteinander unterhalten, um zu überleben. Das weiß ich aber gar nicht, ob es eigentlich so technisch, also ob das eigentlich stimmt, sondern es geht, glaube ich, schon auch noch um mehr. Also es geht nicht nur darum, irgendwie Zeichen zu befolgen oder so und zu wissen, wann ich von A nach B gehe und wo ich irgendwie mein Essen herkriege oder so, sondern im Gespräch ereignet sich ja eben so ein Überschuss. Und das, meine ich, hast du ja auch, also darum scheint es ja auch zu gehen, wenn du sagst, ihr zieht das dann in die Länge und man kann diese Redundanzen irgendwie sehen. Also es gibt gerade in diesem Überschießenden, lässt man sich trotzdem nicht los, obwohl da es diese Wiederholungen gibt und man denkt, naja, hast du schon mal gesagt oder da sind wir ja eben, waren wir ja schon mal so ähnlich und so weiter und so weiter. Und trotzdem hält man sich ja irgendwie aneinander fest, was ja auch was sehr Schönes irgendwie haben kann. Und die Frage ist, glaube ich, wie es, und das ist, glaube ich, eine wichtige Frage auch bei Roland Barthes, wie man eigentlich vom Urteil, also von diesem Urteil der Ideologiekritik, ob es eigentlich eine Möglichkeit gibt, zum Kontakt zu kommen, wo man wieder auch beim Körper ist. Ne? Also gibt es die Möglichkeit, sich anzufassen, also auch ideell, verbal, mit seiner Ratio, philosophisch. Also kann man sich irgendwie berühren, im Sinne von auch sich verändern gegenseitig. Und das wäre, glaube ich, so eine Art von Produktivität, um die es gehen könnte und die dann vielleicht nicht tyrannisch wäre und nicht rechthaberisch. Ja, also das wäre vielleicht so eine Art utopische Begegnung, die man mit Barthes und allem, was er so gelernt hat, auch mit Blick auf die Geschichte, mit der er sich beschäftigt, die Kunstgeschichte, mit der er sich beschäftigt, die man vielleicht entwerfen könnte.
Genau, aber auch da auch wieder, dass die Unabgeschlossenheit ist, glaube ich, sehr wichtig, weil das Gespräch, glaube ich, nicht darauf abzielt, dass man dann am Ende zur Einigung kommt.
Genau, ja, genau.
Also, dass wir jetzt so lange reden, bis wir am Ende der gleichen Meinung sind, wie ja so natürlich so vermittelnde oder durch Mediatoren vermittelte Gespräche, die haben ja auch so ein die haben ja ein Ziel, die wollen ja irgendwo hin.
In dem Sinne wäre es kein sokratisches Gespräch.
Weil es nicht, also, weil es keine Ausgeglichenheit am Ende haben möchte.
Genau, und weil es natürlich auch nicht zur Erkenntnis der Ideen oder eben zur Erkenntnis oder zur Ahnung des Ideenhimmels oder so hinführt, sondern weil es es gibt auch diese Metapher, ich weiß nicht, ob die von Nietzsche stammt, man ist halt so auf hoher See und muss das Schiff umbauen mit den Planken, die man halt so hat. Und immer wieder.
Also es ist dann damit man nicht untergeht.
Fertig. Genau. Genau, damit man nicht untergeht. Und es ist nie fertig.
Das ist doch Blumberg, oder? Schiffbruch mit Zuschauer.
Das kann sein. Ich weiß nicht, ob er diese Metapher des Umbauens da drin hat. Da bin ich nicht sicher. Auf jeden Fall gehört eben auch dazu zu akzeptieren, dass der andere quasi mich in Stücke legt oder in Stücke sprengt und ich eben auch die andere. Und dass man immer wieder auch das eigene demontiert wird vom Gegenüber und man aber auch selber diese Zumutung darstellt. Und aber es eben auch, ja, dann jeder für sich, aber auch beide gemeinsam aus diesen Stücken dann irgendwie wieder Neues entstehen lassen. Und ich glaube, es geht letztlich bei Barth ganz viel darum, sich das, also das erstmal zu schauen. Also auch das Unangenehme, was ein Gespräch ja auch sein kann. Dass man eben nicht weiß, so, was sage ich als nächstes oder sehe ich jetzt total anders, ne? Und oder identitätserschütternde Dinge, die einem irgendwie gesagt werden. Aber dass man diese Versehrbarkeit, dass man das irgendwie.
Ja, und dass man dann vielleicht unter anderem als leicht verrückt andere aus dem Gespräch herausgeht.
Ja.
Weil, wie du sagst, weil das eine Zumutung ist, man selber eine Zumutung ist, aber das ja was mit einem macht. Und das geht ja total, läuft total konträr zu so einem Essenz. Begriff oder das Essenzverständnis des Selbst. So bin ich halt.
Ja, genau.
So bin ich und ich bin ein Mensch, der.
Ja, stimmt.
Wenn Sätze so sozusagen anfangen, so ein attributives, aber dann auf einer Essenz beruhendes Selbstverständnis. Das ist mit diesem wahren Dialogischen eigentlich nicht zu haben.
Nee, genau. Genauso wie das eben nicht, wie man halt da auch nicht in der Kirche ist. Ne? Also wird nicht gepredigt. Sondern es ist irgendwie so ein, im Idealfall sind dann irgendwie beide engagiert und bilden sich noch nicht mal ein, dass sie Menschen sind, die. Also ich glaube, dass man kann das entweder abblocken, vielleicht sind wir da auch noch mal bei der Psychoanalyse, ne? Man wird eh verändert. Man kann das entweder abblocken und entwickelt dann eine fiese Neurose. Oder man kann das irgendwie zulassen und anfangen, sich zu bewegen, wo wir vielleicht dann auch wieder beim Tänzerischen wären. Und dann können Dinge entstehen. Aber eben, ja, also Stichwort Lydia Davis, man ist dann eben eine andere und man ist bewegt worden. Und das ist natürlich, glaube ich, auch mit Blick auf die Jouissance, auch das kann ja ein Schmerz sein, zu sehen, dass man bewegt wurde und dass man halt irgendwie die Festung nicht halten konnte. Und dazu ein Verhältnis zu entwickeln und nicht in so eine diktatorische Neurose zu verfallen, da würde ich schon sagen, gibt es bei Barth, aber auch bei Artaud so eine Art Schule der Lebenskunst oder so. Das klingt so ein bisschen, weiß ich nicht, aber das ist schon irgendwie so ein Exerzitium, so zum Zurechtkommen in der Welt.
Ja, deswegen meinte ich, glaube ich, hatte ich den vielleicht nicht ganz günstig gewählten Begriff der Selbstverteidigung eingebracht. Mhm. Als ich meinte, dass Barths kleine Form natürlich auch so eine Ruhelosigkeit hat, die in ihrer Kleinheit aber darüber hinwegtäuscht, dass das Große verloren gegangen ist, aber einem dabei hilft, in kleinen Schritten durch den Alltag zu kommen, mit einer Lusterfahrung, also nicht in einer Müdigkeits- oder Frustrations- oder Depressionserfahrung, sondern an dieser Kleinteiligkeit irgendwie Lust zu empfinden, dass das eine Lebensstrategie ist, ne?
Genau, eine Lebensstrategie und ich würde sogar sagen auch eine Überlebensstrategie, also weil das ja eine unglaubliche Zumutung ist, das alles irgendwie alleine machen zu müssen. Und ich glaube, im Dialog scheint halt eben auch oft, dass man es nicht alleine machen muss. Aber man ist eben schon als Individuum auf eine sehr spezifische Weise auch verantwortlich. Und vielleicht, ja, kann das, wie du sagst, kann das eben nur gehen über das Kleine und das Verführerische und so. Weil die große Lust, ich meine, also die wurde uns ja auch schon mal versprochen. Und haben wir gesehen, wie das ausgeht, ne? Also die Kleine, und da ist, glaube ich, auch das Ästhetische wichtig. Weil das was Kleines ist, dieses Angesprochensein. Das kann natürlich große Wirkungen und so, also ne, Kultur in Stücken, das klingt natürlich so gewaltig, aber das sind letztlich sind das kleine, feine Momente, die man wahrnehmen kann oder halt auch eben nicht so wirklich. Die Frage ist dann, und das war ja so ein Vorwurf, den ich auch besprochen hatte von Terry Eagleton, ne? Also was, wenn der sagt, naja, aber so Foucault und Barth, die ziehen sich dann halt so, es ist ein Rückzug ins Private. Und da frage ich mich aber, ob das nicht eigentlich zu kurz gedacht ist. Also ob das nicht, ob sich da nicht vielleicht trotzdem eine Form von Engagement irgendwie drin verbirgt.
Ja, mit der feministischen Theorie wissen wir natürlich auch alle, dass es private politisch
ja,
ist.
Ja, schon.
Aber das ist, ich glaube, das ist es auch. Also, oder überhaupt dieses, dieses Engagement, ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort, ist, dass es mich betrifft. Mhm. Und es betrifft mich eben im Privaten und als Individuum und ganz punktuell. Und bei Barth gibt es ja dann auch dieses, das Punktum ist ja eine Verletzung, du hast gerade gesagt, das Körperliche kommt bei ihm ins Spiel und auch der Schmerz. Er beschreibt das Punktum, wenn einem was anrührt, ja auch wirklich als körperlichen Schmerz, aber eben auch als Öffnung, wo vielleicht dann was anderes eintreten kann oder was irgendwie eine leichte Verrückung ist oder was Festes, Zusammenhängendes, Lineares halt kurz unterbrochen wird und dann dadurch kann es überhaupt erst in Bewegung bleiben.
Ja, ja. Ja, ja, das hat schon, ja, das hat schon ja auch irgendwie sowas von Traumaarbeit, ne? Also das ist, glaube ich, dann auch nochmal eine Frage, auch vor dem Hintergrund dieser historischen Gräuel, ob das vielleicht auch so eine Art, so ein bisschen so als Therapeutikum irgendwie gedacht ist oder ob es auch da die Hoffnung gibt, dass es vielleicht so ein bisschen therapeutisch wirkt, dass Dinge wieder bewegt werden. Auch, dass man vielleicht in die Lage versetzt wird, Dinge zu betrauern. Im Sinne also der eigenen Verletzbarkeit.
Du meinst, indem man Lust und Schmerz paart, dass sozusagen die Trauer in der Lust oder der Schmerz in der Lust sozusagen seinen Platz haben kann?
Meinst vielleicht, du das so? Vielleicht. Also es werden, müsste man noch mal mehr drüber nachdenken, aber ich frage mich das eben jetzt gerade, wo wir drüber sprechen, ob das nicht auch eine Form ist, irgendwie eine Dynamik, eine Weichheit irgendwie zu erhalten und eben nicht gleich wieder ins Soldatische zu kippen, sondern zu sagen, nee, also es gibt eben eine Öffnung, es gibt eine Fähigkeit der Einsicht in die eigene Endlichkeit und die Endlichkeit des eigenen Verstehens. Und wenn das nicht ins Inhumane wiederum kippen soll, also in die Überkompensation, dann muss es irgendwie Orte geben, in denen auch getrauert werden kann oder in denen man Trost finden kann oder so. Das muss irgendwie eine Form auch geben für die Melancholie, die ja auch darin steckt, würde ich denken, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich immer sage, dass Barth mich rührt, dann meine ich genau das. Mit Rührung ist, glaube ich, oder meine Gerührtheit, Angerührtheit, was ja auch mit dem Lydia Davis wirklich zu tun hat, stirred by, ne? Also ja, was rührt mich überhaupt an? Was bewegt mich? Da ist Melancholie und Trost gleichzeitig drin, ne? Also die Melancholie kann ja auch was Tröstendes haben, wenn man die auf eine gewisse Weise sublimiert oder zelebriert oder dafür eben eine Form findet. Also die Rührung, da geht schon beides zusammen, finde ich.
Ja. Ja, und das wäre, glaube ich, dann tatsächlich die Herausforderung. Aber es ist eben die Frage, wie man das irgendwie, also wie man das hochhalten kann in einer Zeit, die einem ja verspricht, dass man im Prinzip ewig lebt, wenn man nur richtig konsumiert und dass die Wissenschaft schon alles wird lösen können, ist das ja irgendwie fast schon so anachronistisch, ne? Also zu sagen, nee, wir müssen uns mit Endlichkeit beschäftigen und Endlichkeit nicht nur von Episteme, sondern auch mal ganz konkret. Da weiß ich gar nicht, ob das überhaupt so in ist.
Von dem Kleinen und von der individuellen Rührung zu sprechen. Ja.
Ja, und eben dieser gewaltigen Einsicht, die sich dahinter verbirgt, nämlich, dass wir einfach sterblich sind und versehrbar sind und immer schuldig sind. Ich meine, also davon sprechen ja auch Leute wie Derrida und so, ne? Und Levinas, aber
aber Barth in seinem letzten Seminar, ne, die Vorbereitung des Romans, da spricht er davon, dass er in der Mitte seines Lebens angelangt ist. Ja. Mit 64 ist er da, glaube ich. Und will aber eigentlich sagen, damit, dass man, und er weiß, dass er arithmetisch sozusagen nicht, dass ja. das nicht die Mitte seines Lebens ist, wenn wir von seiner Lebenserwartung ausgehen. Und trotzdem meinte er echt diesen Moment, wo man sich immer entscheiden kann, das ist ja wieder so ein Schnitt, ich kann jetzt in die und in die Richtung gehen und ich kann mein Leben nochmal überdenken. Mhm. Und er redet also von der Mitte seines Lebens mit 64 und im nächsten Jahr wird er von einem Auto ja. überfahren. Was auch so eine, wo er in einem letzten großartigen Akt.
Ja. Ja, ich finde auch, also deshalb ist der auch einfach, also ich finde, es gibt so ein paar Philosophen, in die kann man sich verlieben. Mhm. Und der gehört auf jeden Fall dazu, weil man auch sagen muss, die Geschichten sind so gut. Also das, und da kann er gar nichts für. Oder nicht immer, aber das, es gibt etwas an dem, was den zu, wirklich zu einer Figur macht, an der sich Dinge zeigen lassen und verschiedene auch Zufälle so zusammenkommen, wo ich denke, das ist einfach, also diese Lebensgeschichte, also die Theorie, aber auch die Lebensgeschichte ist irgendwie ein Faszinosum. Und
genau, man will seine Arbeit gar nicht so abgetrennt von seinem Leben betrachten und er lässt es auch gar nicht zu, weil er ja selber sozusagen so schreibt, dass es alles miteinander, dass es nicht zu trennen ist. Ne? Also das genau. lebt er quasi vor.
Genau,
und
genau.
stirbt er vor.
Ja. Ja, und es ist natürlich auch, also alleine ein Buch zu schreiben, das heißt über mich selbst und dann über sich in der dritten Person zu schreiben, ist ja total großartig. Ist ja auch eins der späten, glaube ich. Und eben, also das, ich möchte gar nicht sagen das Subjektive, aber vielleicht kann man sagen, das Persönliche stark zu machen. Das ist natürlich in der Zeit, glaube ich, auch eine Provokation gewesen. Die Frage ist immer, was daraus wird. Also ich glaube nicht, dass man heute noch so schreiben kann, wie Barth geschrieben hat. Das ist, glaube ich, auch eine Illusion, weil mittlerweile alles so unendlich stark ins, nicht ins Persönliche, aber so ins Individuelle irgendwie gezogen wird und jetzt jeder irgendwie seine Familiengeschichten auspackt. Aber ich glaube, sich das in dieser sehr spezifischen historischen Konstellation und theoriehistorischen Konstellation anzugucken, ist, glaube ich, nach wie vor total erhellend und kann auch noch mal ein anderes Licht werfen auf die Ansprüche, die auch Wissenschaft heute stellt und die Künste heute stellen. Und deshalb ist der einfach, wie du sagst, also im Leben wie im Sterben eine ganz faszinierende Persönlichkeit.
Mhm. Okay, jedes Kein Gespräch hört jemals auf, oder wie war das? Das ist immer was Unabgeschlossenes im Gespräch. Aber,
Ja, ich glaube, dass, man kann das nur setzen, den Anfang und das Ende, ne?
Ja.
Mit Hannah Arendt.
Ja, genau.
Es ist immer künstlich.
Genau. Genau, auch so eine 7-Stunden-Performance könnte auch 12 Stunden oder 24 Stunden gehen. Ne? Ja. Also irgendwann scheitert es am Physischen, aber das wär auch mal interessant. Ja, aber genau, auch dieses Gespräch muss enden, aber hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
Ja, mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr schönes Gespräch.
To be continued.
Ja.
genau.